ich möchte jetzt nicht irgendwie meinem Sohn verheimlichen, dass es McDonald's, Instagram und all diese Sachen gibt. Ich möchte ihm eher beibringen, dass es das gibt und dass er sich bewusst werden muss, dass es nicht so wichtig ist.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese 3 Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool?
Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was macht uns glücklich und erfüllt uns mit Sinn? Vor allem in Zeiten, wo persönliche und berufliche Freiheit und Handlungsfähigkeit durchaus eingeschränkt sind und wie sie als wertvolles und fragiles Gut umso mehr zu schätzen wissen. Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Mein heutiger Gast ist Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Familienvater und kommt aus Nordhorn. So sieht's nämlich aus. Wir haben uns länger nicht in Ruhe gesprochen, doch ist er einer meiner wichtigsten Wegbegleiter und Kooperationspartner in meiner beruflichen Tätigkeit der letzten 15 Jahre. Christian Müller ist einer der Köpfe des Projekts Italo Brothers, die sich, man könnte fast sagen, heimlich, still und leise ein imposantes Following in der international elektronischen Popmusik erarbeitet haben. Allein auf Spotify wurden ihre Songs in der Vergangenheit weit mehr als 600 Millionen Mal gestreamt und fast 4 Millionen monatliche Hörer sind bei Spotify für einen deutschen Act eher selten und ungewöhnlich. Wie schon erwähnt, sie kommen aus Nordhorn, unweit der holländischen Grenze und navigieren von dort aus unaufgeregt durch eine aufgeregte Branche. Und wenn Christian sich nicht gerade mit namhaften Songwritern aus London via Zoom zum Songschreiben trifft oder aus purer Leidenschaft als Sänger Brautpaare am Altar begleitet, treffen wir uns zum Kaffeeklatsch. Und da ist es wohl nicht weiter verwunderlich, dass wir uns hier und da auch ein wenig verquasseln. Man hätte es also durchaus hier und da schneiden oder gar kürzen können, aber das habe ich ganz bewusst nicht gemacht.
Kennst du den Weihnachtsmann?
Ja.
Richtig. Der hat mir eine Uhr geschenkt.
Ja.
Ja. Jetzt hatte ich im Vorfeld ganz viel gehört und hatte mich insgeheim dagegen entschieden. Hab auch am offenen Tisch noch gesagt, ach, der Akku geht so schnell leer. Nee, das braucht man nicht. Ne? Jetzt hatte der Weihnachtsmann das schon besorgt. Es lag bei mir unterm Baum. Ich habe also gedacht, interessant.
Also überraschungsmäßig besorgt?
Überraschungsmäßig.
Oder hatte der das zufällig mit dir zusammen sogar besorgt?
Nee, das war eine komplette Überraschung.
Ah, okay.
Und der Weihnachtsmann war sehr enttäuscht, als er hörte, dass ich nichts von diesem Gerät halte. Zunächst mal. Weil es so schnell leer geht. Wenn es zu kompliziert ist, wenn sich so ein Gerät nicht von selbst erklärt, wird es schwierig auch bei mir. Ich habe keinen Bock, ewig lange dran rumzutüfteln. Das muss so ein bisschen intuitiv bedienbar sein. Ja. Ist es in diesem Fall, kann ich dir jetzt sagen, einen Monat lang benutze ich dieses Gerät und es hat sehr viele Vorteile. Zum Beispiel kann ich hier ein Memo erstellen. 2 Knopfdrücke und dann kann ich hier was drauf singen, summen, eine Idee festhalten und das landet direkt auf meinem Telefon, auf meinem Computer, in meiner Cloud, die groß ist.
Genau.
Ich habe mir eine große Cloud besorgt. Das funktioniert alles, wie gesagt, intuitiv und deshalb funktioniert das ganze System für mich total gut. Ich kann also, und das übe ich gerade, ich gucke halt auf die Uhr, ist es wichtig? Ja, nein. Das einzuordnen, das geht ganz relativ einfach bei mir. Also selbst wenn es beruflich mal brennen sollte, was es so gut wie nie tut, gibt eigentlich nie wirklich was jetzt in diesem Moment unbedingt, ich bin ja jetzt irgendwie kein...
Achso, ich dachte, du könntest dann direkt auch Gesang auf, also falls mal beruflich mal es wirklich schnell gehen muss, dass du quasi Gesang auf deiner Watch aufnimmst.
Aber du weißt doch, dass Lauf, wie hieß noch dieser Song, sein bekanntester Hit, der erste, kennst du Lauf?
Ja.
Ja.
Mhm. Der mit V hinten geschrieben wird, ne?
L-A-U-V, ja.
Ja, genau.
Ja, der hat irgendwie ein YouTube-Video gemacht und hat da erzählt, wie der Song angeblich entstanden sei. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber angeblich hat er halt eben diese ganzen Signale, die da drin sind, selber eingesungen, iPhone, ein Riesenhype. Man kann das einsingen, bringt es in die Produktion ein, mega cool.
Ja.
Von daher ist es gar nicht mal unwahrscheinlich, dass früher oder später vielleicht so eine Sequenz, so ein Sample, man arbeitet ja viel mit Samples, in einem Song landet.
Sollte auch keine Quatschfrage waren. Es war wirklich ernst gemeint.
Ja, das ist, ich telefoniere auch mit der Uhr.
Eine Sache möchte ich kurz einhaken. Wir sind ja mitten im Gespräch. Keins dieser meiner bisherigen Podcast-Gespräche hat so angefangen wie unseres.
Ah, okay.
Und ich liebe es jetzt schon, dass wir das so gemacht haben. Also, wir sitzen sogar in einem Raum. auf ganz schön Abstand und ganz schön Corona-konform und getestet. Intuitiv. Du hast gerade ganz oft intuitiv in Verbindung mit Technik gesagt.
Ja,
ist stimmt. Das die Herausforderung unserer Zeit? Wie intuitiv, wie intuitiv gehen wir mit Technik um und wie viel Intuition so wirklich auf klassischer Ebene? Also wirklich hören wir auf unserem Bauch, unser Herz. Wie viel braucht es da und was brauchst du da vor allen Dingen?
Oh nein, ich habe, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ne, habe ich ja oft gedacht, worüber quatschen wir eigentlich? Es gibt so vieles, weil wir uns schon so lange kennen. Also habe ich gedacht, hoffentlich stellt er keine Frage, wo ich ins Grübeln komme.
Das ist hier Konzept. Du darfst grübeln, solange du willst. Ja. Wir haben Zeit, Chris.
Mein Bauchgefühl und meine Intuition. Ne? Also ich habe es gerade gestern. Ich konnte letzte Nacht nicht so gut schlafen. Gar nicht mal deshalb, weil ich über das Gespräch so viel nachgedacht habe, sondern ich habe gedacht, ich fahre jetzt eine Stunde mit dem Auto. Erstmal nach Münster, wo ich mich noch immer irgendwie so ein Stück weit zu Hause fühle, weil ich hier so lange gearbeitet, studiert oder sonst was gemacht habe.
Und gelebt hast.
Und gelebt, genau. Ja. Und das war so ein bisschen, jetzt fahr ich da einfach so wieder hin und treffe dich. Ich habe mich brutal darauf gefreut. Zu Hause sind alle gesund, dann kann ich auch tatsächlich loslassen und fahr los und geil, erstmal zur Tankstelle, so habe ich damals immer gemacht. Irgendwie
erstmal ein Sixpack.
Eine Heißwurst und einen Kaffee. Also ganz
eine
brutal.
Vegane, bestimmt eine vegane Heißwurst.
Ja, natürlich.
Oder?
Ja, richtig. Hat der Typ mir versprochen, der mir dein ganzes Leben erzählt hat. War auch übrigens, ist auch dann vielleicht eine Geschichte für sich. Ich habe heute schon so viel erlebt, habe ich ja gerade eingangs gesagt. Ja. Ich habe schon, und dieses, meine musikalische Prägung ist mir gestern aufgefallen. Ich habe Best of Rock 1993 eingegeben. Und bei fast jedem Track hat es mich emotional übermannt. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe die Liste für die Autofahrt zusammengestellt, gedacht, das will ich hören. Und ich wollte eigentlich auch noch den neuesten Podcast von dir hören, habe angefangen, habe gesagt, ich muss jetzt aber auch Musik hören. Und voll laut, Kaffee dabei und tatsächlich die wahrscheinlich intensivste Zeit. Ja, habe ich so durchlebt. Also die Trackliste ist voll von Sachen, die richtig was mit mir machen. Ich habe eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe mir die CDs gekauft. Damals hat man ja ganze Alben aufgenommen. Ich fand es total geil.
Für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, Alben, das ist so wirklich so von einem Künstler ganz viele Lieder hintereinander, die man durchaus auch mal zusammen gehört hat. Die gibt es auch auf den CDs.
Die auch zusammen gehören. Ja. Es gibt gar nicht so dieses konzeptionelle, was ist denn jetzt gerade überhaupt? Es gab dieses Album, es gab diesen Vibe.
Genau.
Haben wir ja selber auch erlebt.
2021 ist für mich übrigens das Jahr, wo ich nicht mehr damit kokettiere, dass ich alt bin.
Ja.
Sondern es einfach völlig als gegeben hinnehme, dass ich alt bin.
Das ist bei mir auch schon passiert.
Ja. Dieses Fishing for Compliments und, naja, komm, jetzt hör mal auf, ist jetzt vorbei.
Ja.
Es war bis 2020, war das okay. Auch da hat Corona vielleicht eine klärende Wirkung gehabt.
Also, wenn man dich fragt, wie alt bist du, sagst du das frei heraus mit einem Selbstvertrauen und das ja ist so und jetzt.
Ja, und warte auch nicht darauf, dass die Leute sagen,
Mensch, du siehst ja viel jünger aus.
Hätte ich nicht gedacht. Nee, das ist eh vorbei. Seit ich so graue Haare habe, werde ich immer älter geschätzt.
Ah ja.
Das ist krass. Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen. Es ist nur einfach, wollte nur kurz einhaken. Du sprachst gerade von 93. Kannst du ein paar Beispiele nennen von Bands und Songs?
Ich bin da natürlich alle Jahre durchgegangen. Achso,
okay, so mit 90s war das jetzt so, oder war das wirklich?
Ja, also wirklich, so ab 92 mit, und das habe ich dann alles hergeleitet. Heute Morgen unter der Dusche habe ich gedacht, was ist da eigentlich gestern Abend noch passiert? Ja. Ich habe auswärts geschlafen bei uns zu Hause, weil ich eigentlich ausgepennt sein wollte. Unser Sohnemann kommt im Moment nachts rüber und feiert da manchmal halt eine Party. So. Und dann liege ich immer wie so ein Strich, ganz schmal am Rand und manchmal wache ich dann irgendwie mit Nacken auf oder so, das ist wieder das Alter, ne? Und du, ich genieße das eigentlich auch. Ne? Du auch?
Ja, ich kenne das. Ich weiß, du kennst genau, das,
ja.
Du sprichst.
Ja, und das ist relativ neu bei uns. Er hat relativ lang in seinem Bett gepennt, jetzt im Moment kommt er halt rüber.
Ja.
Und ich finde das sehr genussvoll. Ich finde das total schön, wenn er dann da irgendwie rumkuschelt. Nur jetzt in diesem Fall wollte ich heute einigermaßen meine Sinne beisammen haben. Also hat meine Frau schon vorher gesagt, penn doch einfach drüben im wir haben ein Spielzimmer.
Ja.
Da liegt eine Matratze drin. Da habe ich dann
gepennt. Schön im Bällebad dann geschlafen.
Das Bällebad ist da auch. Das ist eine gute Idee. Aber die Matratze ist total schön.
Deswegen bist du auch so gut sortiert. Wir haben ja gerade schon ein anderthalbstündiges Vorgespräch gehabt, weil wir uns so lange nicht gesehen haben.
Du empfindest mich als sortiert?
Ja.
Das ist ein tolles Kompliment.
Ja, voll. Also es ist jetzt nicht so, kann man jetzt auch wieder andersrum sehen. Bin ich sonst nicht sortiert?
Nee. In diese Richtung geht das gar nicht.
Absolut. Also ich meine, wir sprechen genau aus dem Grund, weil du einer der für mich wichtigsten Austauschpartner der letzten 20 Jahre warst. Ui. Auf persönlicher und beruflicher Ebene. Und ich hoffe, das heute auch so ein bisschen darstellen zu können, auch so ein bisschen plakativ machen zu können, warum das so ist, wo unsere Schnittstellen sind, warum das wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch so oder hoffentlich immer noch so sein wird.
Da bin ich sehr sicher übrigens.
Von daher, weil ich auch da, ich hoffe nicht, dass es hinterher so klingt, als wäre ich dir ganz ins Wort gefallen, aber ich muss dir das jetzt sagen, weil gestern Abend spielte ich mit meinen Söhnen noch zu Hause mit so einem Schaumstoffball in der Bude Fußball. Ja. Wir knallten da irgendwie die ganze Zeit Elfmeterschießen, Barca gegen Real Madrid. So, okay. Und hatten die Bluetooth-Box mitgenommen. Einer war DJ, das war Elvis.
Okay.
Elvis machte Musik an und da ist im Moment so, und dann macht er. Warte mal, wie heißt nochmal dieses eine? Dieses Iris. Du meinst Iris von den Goo Goo Dolls.
Ja.
So, und dann kam die Goo Goo Dolls Playlist. Und ich dachte, okay, alles klar.
Das gibt's ja nicht. Dann ist hier gestern Abend dasselbe passiert.
Gestern Abend nach der Sportschau haben wir dann die Tore aus der Sportschau nachgespielt mit Goo Goo Dolls im Hintergrund. mit Iris, den Hits und auch so ein bisschen, was heute passiert ist. Ich dachte, okay, alles klar, ich habe vergessen, dass es meine Roots sind. Oder ein großer Teil meiner Roots.
Krass. Jan, das ist unfassbar, ja. Weil genau dasselbe habe ich gestern gedacht. Weil in dieser Welt von Spotify und so wie Musik heute, ich weiß nicht, wie lange wir darum gekämpft haben oder immer wieder erwähnt haben, wir würden gerne ein Album machen, weil es natürlich nach wie vor ein Urgefühl von mir ist, mal so eine Phase auszudrücken und auch die Chance zu haben, mal einen mittelmäßigen Song da drauf zu packen, sozusagen. Ich weiß, dass es kein Hit ist. Ich weiß, dass wir auch so gewisse Regeln nicht beachtet haben. Ist ja egal. Irgendwie. Und dann, das sind die Songs, die ich auf den Alben, die von denen ich jetzt spreche, gefeiert habe. Ich habe sozusagen so eine Spotify-Playlist gefunden, Rock Essentials. Damit fing das an. Und dann bin ich natürlich immer beim Künstler auf das Album gegangen, weil ich bei den Foo Fighters jetzt vielleicht nicht, wie hieß die Nummer mit der Mentos? Was? Big Me? Ich glaube, unser Management hat sich danach benannt. Big Me, ne? Oder, weiß ich. Also auf jeden Fall Monkey Ranch, der zweite Track auf dem Album, war mein Lieblingstrack zum Beispiel.
Learn to Fly war das mit dem Flugzeug, ne?
Learn to Fly war, ja, die Nummer habe ich allerdings auch mit drüber genommen. Aber Foo Fighters ist gar nicht meine Lieblingsband gewesen. Waren viele andere irgendwie, zum Beispiel Therapy, Trouble Gum, war irgendwie diese Platte mit dem Mülleimer vorne drauf. Zum Teil habe ich mich gewundert, einige Bands, das kam dann nicht mehr bei mir an. Ich habe ganz viel Schwedenpunk auch gehört, nur von der Dauer, Melancholin und so. Die singen mir dann so ein bisschen zu. Da war ich, glaube ich, einfach dann sehr in dieser Welt drin. Aber es gibt diese klassischen Songs, die da alle drin sind, die mich wieder total abgeholt haben. Ich komme jetzt gar nicht. Und die Reise ging da halt immer weiter. Also erstmal diese ganzen Rocktracks. Also ich war Riesenfan davon und das hat mir dann auch nochmal wieder erklärt, warum ich heute so das, was im Mainstream läuft, warum das relativ weit weg von meinem Musikgeschmack ist, weil meine Prägung doch sehr bandlastig war. Ich mag das, wenn die klassische Besetzung, aus meiner Sicht klassische Besetzung, also da drin ist und jeder irgendwie seinen Teil dazu gibt. Und da habe ich ganz, ganz viele Songs wiederentdeckt und heute sehr laut gehört. Und dann bin ich auch wieder beruhigt, warum jetzt eben dieses Single-Plugging Spotify-Ding, das muss mich gar nicht abholen. Ich arbeite ja nun mal in dem Bereich, das macht mal Spaß, mal nicht. Und das ist auch in Ordnung so. Aber so dieses, das Gefühl, was das in mir hervorgerufen hat, das hat mich so richtig umgehauen, sage ich mal. Und dann habe ich wieder einige Sachen mehr verstanden. Und jetzt sagst du das sozusagen, man hört die eine Nummer und meine Reise beginnt. Ich war bei Bare Naked Ladies, Stereophonics,
Und Lebensgefühl.
Bei den alten Platten, ne?
Und es war ein Lebensgefühl sofort wieder da. Ne?
War ein Lebensgefühl.
Genau. Das ist
hab ich vermisst
das, was
ein bisschen.
Ich so spannend finde. Und ehe wir zu sehr in Rätseln sprechen, wir sprechen natürlich jetzt vielleicht von Künstlerinnen und Künstlern, die Hörerinnen und Hörer nicht kennen. Deswegen versuche ich nur mal ganz kurz eben zusammenzufassen. Ich finde es so spannend, dass, und deswegen habe ich mich auch so auf dieses Gespräch gefreut, wir haben uns kennengelernt an einem Punkt, wo ich, weil ich auch ein bisschen älter bin, vielleicht schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und zum ersten Mal das Gefühl hatte, oh, ich habe mich hier ganz gut gefunden in diesem Beruf, der sich Musiker nennt. Ich war im Studio, ich konnte da irgendwie von leben. Und du arbeitest, und das schneide ich hinterher. Und du arbeitest.
Nein, das machst du nicht.
In dem Studio. Wo ich aufnahm, im Prinzipalstudio in der Nähe von Münster.
Arbeiten in Anführungsstrichen.
Genau.
Ich war Praktikant.
Das hast du jetzt gesagt. Wenn ich das gesagt hätte, hätte das so ein bisschen.
Ich habe da etwas auf den Boden gewischt, muss ich mich bei Vince nochmal für entschuldigen. Du kannst nicht jeden Tag den Holzboden wischen, aber ich wollte irgendwas tun.
Ja. Aber wir waren mit den H-Blocks da im Studio.
Ja.
Du kamst rein und dann hast du auch direkt, glaube ich, bei irgendeiner Nummer mitgesungen, irgendwie ja. Mikro in die Mitte und wir haben alle bei irgendeiner Nummer, ob es Celebrate Youth war oder
ja.
so,
also die Nummer war's.
Gebrüllt
ja.
haben, so.
Ja.
Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und wie so oft in meinem Leben, habe ich dich gesehen, habe gedacht, krass, ich erkenne mich in diesem Typen so ein bisschen wieder.
Das hast du mir noch nie erzählt.
Das habe ich bei so einer Handvoll Leute gehabt. Und das liegt wahrscheinlich daran, und ich weiß, dass du ähnlich gestrickt bist, und ich freue mich, dass wir da heute so ein bisschen drüber sprechen. Dieses Reflektieren so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich gehe zum Bäcker und gucke mir die Leute an, denke mir, was die wohl gerade denken. Wie sieht deren Alltag aus?
Ja.
Was machen diese? Geht's denen gut? Sind die gerade voll happy oder normal? Kaufen die jetzt für 2 Tage ein oder nur jetzt? Müssen die gleich noch zur Arbeit?
Ja, das ist auf den Punkt das. Ja, meine Frau auch immer sagt, was? Hä? Also ja. ich muss in solchen Situationen mich erstmal zurechtfinden. So wie bei dem Tankwart heute. Der hat es vergessen. Man kann nicht kommunizieren, ne? Weißt du, der Typ hat mir durch seine Kleidung, durch die Art und Weise, wie er mit mir gesprochen hat, total viel mitgegeben auf die Fahrt. Und ich habe auch gespürt, dass er am liebsten gehabt hätte, der hat so ein bisschen so Hamburger Schnauze gehabt, so ein bisschen. So also ein bisschen oder so. Wahrscheinlich. Er hat wohl am liebsten gehabt, wenn ich sage, hey, hör mal, bist ja gut drauf, wo kommst du her? Du hast einen ganz interessanten Dialekt. Konnte ich aber nicht, weil dann wäre ich zu spät gewesen. Aber dahin nochmal zurück. Das passiert mir, ist mir damals, genauso wie heute, passiert mir das immer wieder. Es sei denn, ich bin mit meinem Sohn unterwegs und bin dann sozusagen versuche das, was wir gerade erleben, auch durch ihn zu fühlen, was nochmal anders ist, ja. Was ist ja jetzt gerade, ich nehme ihn mit in so eine Situation, also für ihn neue Situation, und dann denke ich immer, ja, was denkt er jetzt wohl?
Ja.
Dann blende ich die anderen so ein bisschen aus, weil das ist ja eigentlich auch kein gesunder Gedanke, natürlich, aber ich kann es nicht abstellen. Also tatsächlich denke ich, wie geht's dem wohl, oder beziehungsweise ich gucke mich genau um, ich gucke dann auch beim Bäcker zum Beispiel, wie ist das hier aufgebaut, wie derjenige, der es eingerichtet hat, also die verrücktesten Sachen. Und das war in den Prinzipalstudios halt krass.
Lustig.
Ich komme da rein. Nochmal eben, Jan, bevor ich das gleich vergesse, du hast mir gerade so einen netten Blumenstrauß gereicht, ja. Ich bin hier reingekommen und ich hatte direkt, ich musste überhaupt nicht warm werden. Wie man so unter Freunden, weißt du? Irgendwie, wir haben uns jetzt echt lange nicht gesehen und liegt vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich kann nur aus meiner Warte sprechen, für mich hatte sich so viel getan, rein privat irgendwie,
ja.
So dass ich war brutal damit beschäftigt, erstmal irgendwie meine fehlende Belastbarkeit irgendwie da in diesem Bereich Muskeln zu entwickeln, weil mein Sohnemann direkt zack, jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal eben, was eigentlich wichtig ist im Leben. Ne? Und ich war musikalisch woanders. Jedenfalls, also das war schön, hier reinzukommen mit all diesen Erinnerungen und direkt. Deshalb haben wir auch eigentlich drauf losgequatscht und sind jetzt so spät eingestiegen. Aber jetzt lasse ich dich wieder das Gespräch leiten, wollte ich nur sagen, sonst vergesse ich das.
Ich glaube einfach eben, und du sagtest es ja gerade auch schon, den Einfluss, den dann natürlich auch Kinder haben. Und ich glaube, worüber ich heute auch so ein bisschen sprechen möchte und was ja auch so bei mir Thema bei 3 Fragen von Elvis ist, diese Form der Inventur, diese Form des Kompass-Neujustierens. Mhm. Und wenn Kinder einem den Spiegel vorhalten, ist das nochmal was ganz Besonderes. Und das, da kann man sich auch nicht vorbereiten, glaube ich. Das nee, ist dann so auch für diese Situation. Generell war für mich so ein Schlagwort damals, als ich sagte, da mache ich einen Podcast raus, auch immer. Ich habe versucht, das so einzugrenzen. Wie wollen wir leben und arbeiten in Zukunft? Das war was, was für mich nebulös war, so ein bisschen. Und unsere Wege haben sich ja auch immer überschnitten zwischen privat und geschäftlich.
Ja.
Wo dann halt auch immer alle sagten, gefährliche Schnittmenge. Also jetzt nicht bei uns beiden, sondern generell sagten wir ja immer so, ganz gefährliche Schnittmenge, gerade natürlich im übertragenen Sinne Showgeschäft. Oh, viele Egos, viel Konkurrenz, geschäftliche Interessen von außen, Leute, die da wieder reinkommen und da so Fäden spinnen. Wissen wir, glaube ich, auch alle, haben wir beide, glaube ich, unsere Erfahrungen gemacht. Und trotzdem, erzähl doch mal ein bisschen, ich klaue jetzt einfach mal die Frage von, ich borge sie mir von meinem Mentor Rainer Kosso. Wer bin ich und warum bin ich hier?
Wer bin ich und warum bin ich hier? Zunächst mal ist mir gerade aufgefallen nebenbei, du hast schon zwei Fragen gestellt oder zwei Ansatzpunkte geliefert und ich habe die gekonnt. Nicht gekonnt, also es war gar keine Absicht, bin da gar nicht drauf eingegangen. Einmal die Geschichte, wo wir uns kennengelernt haben, müssen wir gleich nochmal eben einmal, weil tatsächlich, und dann komme ich zu dem Rainer, zu der Rainer-Frage zurück, hoffentlich. Also zunächst mal, ich bin
absoluter Talkshow-Profi bist du, das ist doch Wahnsinn.
Ich habe es jetzt gerade im Hinterkopf die ganze Zeit, sonst, warum gehe ich nicht auf deine Dinge ein? Also, tatsächlich wurde ich ins kalte Wasser geworfen mit dieser Ageblocks-Geschichte. Ich war irgendwie 21, glaube ich, hatte irgendwie klassisch Abitur, meinen Zivildienst gemacht und dann war ich so auf der Suche und landete in den Prinzipalstudios, da wollte ich unbedingt hin. Hab damit Nachdruck, wie ich gesagt, Leute, ich möchte jetzt hier, ich möchte aufs Land, ich möchte ein Tonstudio, ich möchte das alles wissen, wie das ist. Hatte aber nicht damit gerechnet. Ich hatte wohl gehört, dass die Ageblocks da ein Studio haben, aber dass die nicht immer da sind. Ja, und dann zack, direkt die erste Amtshandlung, stand ich neben Henning Wehland. Ihr wart da alle im Studio und ich habe direkt diesen Prozess gesehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das wirklich so interessant und so genussvoll ist. Dann durfte ich auch noch mitsingen. Also tatsächlich hat da für mich eine ganz interessante Reise begonnen. Allerdings, ich erinnere mich daran, dass die erste Begegnung mit dir, ich weiß nicht, ob sie da war, an der Stelle in dem Studio, für mich, du bist so richtig auf meinem Bildschirm erschienen, als ich wenn man in die Prinzipalstudios reinkommt, vorne links, da hatte Chris Wolf lange sein Studio. Ja. Weißt du das noch?
Ja.
Da habe ich drin gesessen und musste für die Aufnahmeprüfung, ich wollte noch kurz Musik studieren in Dernstädte, musste ich verschiedenste Sachen machen. Mhm. Und eine Aufgabe war ein Dance-Track machen. Und die Aufgabe fand ich besonders geil.
Ah, okay.
Ja, obwohl ich ja, wie ich gerade gesagt habe, sehr rockmäßig geprägt war. Ich habe in Rockbands gespielt, aber es kam dann irgendwann 2000, und das habe ich auch bei Spotify gestern rausgefunden, irgendwann kippte das, dass mich diese Rockentwicklung nicht mehr so sehr interessiert hat. Dann kamen nämlich Boybands, Pop, also alles, was so Max Martin-mäßig irgendwie so war, eine Form von Groove, die mich total abgeholt hat. Und dann kam halt eben auch dieses Blue Double D, Alpha 65-Ding irgendwie. Da wurde es dann sehr poppig, auch bei mir, weshalb das mit meiner Rockband auch so leicht gescheitert ist. Übrigens auch eine interessante Geschichte, weiß nicht, ob du die noch kennst. Wir haben einen Showcase gespielt mit der Band. Showcase, ich weiß nicht, ob das sagt vielleicht auch einigen nichts. Also man spielt halt bei einer Plattenfirma vor.
Das finde ich, genau, ja.
Man spielt vor einer Plattenfirma vor, dann sitzen da die ganzen Bosse und hören sich das an. Mhm. Und
meist
sagen,
aber auch vor Publikum irgendwo. Ne?
Publikum also war auch da.
So, ja, genau.
Mir war total schlecht. Blümchen war irgendwie die Vorband, also sie mit Jasmin, wie heißt sie noch mit Nachnamen?
Wagner?
Jasmin Wagner, genau. Hat eine eigene Band.
Ja.
Hat jetzt meine Nervosität auch eher gesteigert.
Das heißt, war das eine Plattenfirma, die eingeladen war? Oder war das?
Nee, war das? Ich glaube mehrere. Ah. Die A&Rs mehrerer Plattenfirmen kamen in Berlin. Kulturbrauerei, gibt's das?
Ja.
So, und da, wie gesagt, mir war bei Auftritten immer total schlecht. Ich war überhaupt nicht davon überzeugt, dass das, was ich da mache, irgendeinen besonderen Wert hat. Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Schön dann mit so einem Spuckbeutel auf die Bühne.
Ne? Ja, meine Eltern haben es heute noch erzählt. Mir war Hundeelend. Ich hätte mich fast übergeben. Oh. Die anderen Jungs waren krass am Feiern. Also so, die, jedenfalls, wir haben diesen Gig absolviert und dann, ich weiß nicht mehr, wie der A&R, auch das, ich weiß nicht, ob du das schon mehrfach...
Artist and Repertoire Manager, also genau. Derjenige, der sich darum kümmert, für neue Künstler zum einen zu entdecken,
ja,
aber vor allen Dingen dann, wenn sie entdeckt sind, sich um das Repertoire und um ihre weitere Entwicklung und Positionierung gemeinsam mit der Marketingabteilung zu kümmern. Das kann sein, dass das jetzt völlig gefährliches Halbwissen war. Bitte schreibt es, wenn
ja,
ich
schreibt es nicht, erzähle. Schreibt es nicht mir, jedenfalls. Ja,
schreibt es an Chris, der muss noch viel lernen.
Ich, so. Ja, jedenfalls, das aus heutiger Sicht ist das auch alles nachvollziehbar für mich, warum das so war. Und damals waren wir halt einfach nur schlecht. So, jedenfalls, wir haben gespielt und wir haben dem A&R angeblich auch gefallen. Er hat gesagt, ja, finde ich super, ich muss mit ein paar Leuten sprechen und dann melde ich mich wieder. Übrigens auch an dem Abend anwesend mit einer Newcomer-Band, Henning Verlage.
Interessant.
Der hatte auch dann eine Band im Rennen. Das super. War aber nicht irgendwie Eisbrecher oder irgendwas, war irgendwie noch was anderes. Jedenfalls hat er sich dann zurückgemeldet, hat gesagt, Leute, wir würden das voll gerne machen, Problem, wir haben gerade eben eine Band gesigned, die euch zu ähnlich ist. Revolverheld. Sag ja super.
So
und dann kam der erste Song von Revolverheld raus und ich fand den tatsächlich auch sehr geil.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, habe ich mir die Single gekauft.
Das ist
war
ja
wirklich
lustig.
Irgendwie auch echt ähnlich zu der Musik, die wir zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Auch deutschsprachig. Auch das waren die Songs, mit denen wir da waren, war, glaube ich, wirklich die Setz die Segel so. Irgendwie so ein Riff und deutsche Sprache und so. Das war halt auch ein Punkt, das, was die Jungs auch gemacht haben. Man hat gesagt, ja, wir können leider nicht zwei Bands, dann schießen wir uns ins eigene Knie und so.
Ist ja auch doof für euch dann.
Genau. Ja, jedenfalls, ich bin heute dem Karma oder wer auch immer da das gelenkt hat, dankbar, dass ich dass die Reise dahin geführt hat, wo ich heute einigermaßen reflektiert mit 40 sagen kann, geil. Also es war alles genau richtig so, wie es gelaufen ist. Und zu dem Zeitpunkt allerdings hat man es natürlich nicht verstanden. Mir war auch nach dem Auftritt immer noch schlecht. Und die Vorstellung davon, durch die Länder, durchs Land zu reisen und Gigs zu spielen vor grölenden, besoffenen Leuten, war mir ein Graul natürlich. Deshalb war es wohl auch...
Aber du hast natürlich damals nicht unbedingt drüber nachgedacht, okay, ich muss es eigentlich jetzt sagen, weil wenn es dann erstmal läuft, dann ist es ja auch doof für alle.
Also das,
Kennst du diesen Gedanken?
Aber die mussten mich immer Leute aus dem Off darauf hinweisen, wolltest du vielleicht nochmal einmal ganz ehrlich in dich reinhören und vielleicht mal einmal laut aussprechen, weil meine Gelüste da tatsächlich so überhaupt nicht dazu passten. Du stehst auf der Bühne auf der einen Seite und man erwartet von dir, dass du das toll findest, auf der Bühne zu stehen und halt eben auch durch den Abend zu leiten oder so. Und das war halt nun mal, das war eine Sache, die ich nie gut konnte. Aber, und da sind wir auch eigentlich bei Elvis' Frage, heute kann ich sagen, ich singe gerne, ich spiele gerne Gitarre. Das mache ich einfach gerne. Und ich schreibe gerne Songs. Also auf musikalischer Seite, die familiäre Seite jetzt mal ausgeklammert. Aber es sind die drei Sachen, die ich wahnsinnig gerne mache. Und damals war da noch ganz viel Selbstzweifel drin. Ich mag das einfach, wenn die...
ich glaube ehrlich gesagt, das ist aber normal, oder? Also ich kenne so viele Künstler, die jetzt so auf die 50 zugehen und 30 erfolgreiche Jahre hinter sich haben und sagen, jedes Mal, wenn ich immer noch auf die Bühne, ich muss mich kurz vorher fast übergeben, weil ich das alles, das wird doch alles nichts.
Ja, aber... ich habe ja heute immer noch, also ich mache immer noch so Musik für mich vor ganz wenig Publikum. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich hier auf der Bühne gespielt habe und aber ich war auch todesnervös. Ich war ja gerade noch da im Backstage-Bereich. Ne? Ich weiß noch, das war für mich brutal und es ist auch hinterher tatsächlich, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das wäre für mich so ein Gefühl gewesen, so wie nach dem Joggen, dass ich sage, oh, cool, cool down und sich dehnen und dann drin stehen und irgendwie ein Wasser trinken. Tatsächlich das Glück zu empfinden, habe ich immer gedacht, nee, empfinde ich, habe ich beim Joggen auch tatsächlich nie empfunden, tue ich heute wohl. Wenn ich auf einer Hochzeit spiele.
Ja.
Ja. Und ich hatte diese Bühne für ja relativ kurze Zeit. Es geht nicht um mich, Es geht ums Brautpaar. Ich darf mich nur kurz einmischen. Und ich werde sozusagen, ich weiß vorher, ich kann die Erwartungen eigentlich nicht enttäuschen. Die sind eh super nervös. Ich kann mich sogar verspielen. Das macht denen auch nichts. Ich mache diesen Moment sozusagen für das Brautpaar zu was Besonderem. Diese Aufgabe, der war ich gewachsen. Das fühlte ich, weil die erwarten jetzt nicht irgendwie, dass da, wer ist denn jetzt ein wahnsinnig guter Sänger? Oder ist ja auch egal, dass der jetzt irgendwie, die erwarten das. Und ich wusste, ich kann deren Erwartungen fast nicht unterschreiten, sondern wenn ich schön singe und diesen Song, den sie sich gewünscht haben, auf meine Art und Weise interpretiere, dann war ich mir relativ sicher, dass ich sie glücklich mache. Also das war.
Aber ist es nicht so, dass man in diesen unglaublich emotionalen Momenten, und das ist sicher eine Hochzeit, ist das nicht sowieso so, dass man da unglaublich feine Antennen, auch als Brautpaar oder als alle Beteiligten, die da so dabei sind, ein bisschen einige näher, eine weniger nah dran, ist es nicht so, dass man da ganz, ganz feine Antennen dafür hat, ob eine Emotion echt ist, ob das jetzt hier gerade, ob mich das richtig packt?
Ja, und so, ich glaube,
und
deshalb,
das ist doch auch zu dir bestimmt zurückgeschlagen in dem Moment, oder? Im positiven Sinne.
Ja, und genau dieses System funktioniert für mich. Es ist genauso, wie du sagst, und es ist ein, für mich eine emotionale Reise, die ich gemeinsam, ich meine, ich kann jetzt ja nicht auf 10 Jahre Hochzeitsgesang zurückblicken, ja, also, aber ich habe das jetzt doch sehr häufig gemacht und ich habe da ganz viel über mich gelernt und auch über die Brautpaare. Also wirklich die verrücktesten Sachen, also die man jetzt hier stundenlang erzählen könnte. Aber es war immer hinterher ein saugeiles Gefühl. Und das ist, glaube ich, das, was viele Künstler auf der Bühne haben. Und du hast es mal gesagt, das, was ich nicht gut kann. Ich habe auf einer größeren Bühne vor vielen Leuten, hätte ich immer das Bedürfnis, denen gerade zu erzählen, wie es mir eigentlich geht. Ich würde rausgehen und sagen, Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe an der Tankstelle einen Typen getroffen, hochgeschlossen mit seinem Dickies-Shirt. Der hat mir mal eben kurz einen Datensatz rüber geschickt. Ich kann immer noch nicht klar denken. Ja, also dann sage ich, was ist los mit dir? Ja. Da hast du selber gesagt, die Leute wollen dann, dass du performst, die wollen ja deine Story nicht hören. Die wollen auch nicht hören, dass ich vielleicht besorgt bin, weil mein Sohnemann Fieber hat und ich nicht weiß, woran es liegt.
Ja, ich glaube, auf einer Open-Air-Bühne mit einer Bierdose und einem Döner in der Hand, wo eigentlich so Entertainment gebucht worden ist,
ja.
Glaube ich, ist das häufig so.
Ja, das meine ich aber auch.
Und ich sprach damit mit Lisa Feller letztens ja auch drüber. So, das ist mit Sicherheit dieses Menscheln ist etwas, was einem selber gut tut und was auch dem Publikum, glaube ich, gut tut. Und gerade in dieser Zeit mal zu sagen, ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau.
Ja, aber in einem kleinen Rahmen, glaube ich, funktioniert das
richtig,
sehr gut.
Wenn wirklich eine Aufmerksamkeit drauf ist.
Genau.
Und nicht, wenn das so ist, da steht einer, der soll mal singen, wird labern.
Genau.
Weil kann auch keiner zuhören in dem Moment. Also beziehungsweise, ne, es ist ja eher eine Volksfestatmosphäre.
Genau.
Aber
nochmal zurück zur Hochzeit eben, das erfüllte sozusagen, das erfüllte mich einfach mit Freude. Ich bin vorher überhaupt nicht nervös. 0,0.
Ja.
Es ist pure Freude. Ich habe voll Bock zu singen in der Kirche.
Ja.
Das klingt total schön. Also jetzt Hammer, klingt
oder?
Doof, wenn
ja,
man
ja,
das
weiß genau, was du meinst. Aber, also ich würde das auch nur für mich machen.
Der
also
Ton
wirklich,
kommt
ja,
zurück und ich höre, ob er gerade ist oder nicht. Ich versuche also, und das ist mein Ansporn, das macht mir total viel Spaß, ich versuche möglichst gerade zu singen und zu grooven. Und wenn mir das gelungen ist, und das gelingt mir in dem Moment, wo ich gut genug vorbereitet bin, eigentlich, dementsprechend. Das mache ich dann, weil ich weiß, dass es dann für mich genussvoll ist. Und hinterher, es ist ja auch oft die Situation, du siehst dann, guckst das Brautpaar an, während du singst. Ich gucke ja nicht so, ich will jetzt Feedback von euch, sondern ich genieße einfach den Moment in der Kirche. Aber natürlich geht auch mal ein Blick rüber und dann denke ich, gefällt Ihnen das jetzt gerade nicht? Nein, die sind nervös. Die schreiben mir hinterher, das war so toll, wir haben einen ganz besonderen Moment mit dir gehabt. Vielen Dank nochmal. Ich denke, gut, dass ihr es sagt, weil ich war mir nicht sicher, ob meine Interpretation des Songs denn auch euch gefallen hat, weil... Naja, so, also da hat man so seine Arbeitsweisen entwickelt und leider ist es auch so, am Wochenende bin ich auch ganz viel zu Hause Papa, weil meine Frau ja fotografiert am Wochenende viel. Da spielt sich auch ganz viel am Wochenende ab. Das heißt, ich mache das immer mal wieder für mich. Es gibt mir aber sehr, sehr viel und ich kann dann auch so ein paar Wochen davon zehren.
Ich möchte da ganz kurz einhaken, weil ich habe da so ein Bild gerade. Ich glaube dann, wenn ich glaube, du hast gelernt, was dir gut tut. was den Menschen zu dem Moment gut tut. Und kann es sein, dass es für dich ein wichtiger Punkt ist, dass du entscheiden kannst, wie laut, wie leise, wie offensiv und oder auch vielleicht sagen so, ich bin jetzt wieder unsichtbar.
Exakt. Exakt, auf den Punkt getroffen. Mhm. Das ist das, was, wenn es jetzt sozusagen um meine persönlichen Bedürfnisse geht, genau darum geht's. Mhm. Genau darum. Auch wenn ich, das ist mit Sicherheit sehr geil. Ich höre mir auch gerne Bands an, wo ich gucken kann, dass irgendwie der Schlagzeuger fängt an, der Bassist setzt sich auf den Groove, also die ganze Band setzt sich auf den Groove drauf. Das finde ich auch, das ist auch faszinierend für mich, aber für mich funktioniert das auf der Bühne eigentlich nur so, wie du es gerade beschrieben hast. Das wusste ich aber auch nicht. Das weiß ich aber jetzt.
Ja, aber ich glaube, wenn ich zurückgehe, ist der Prozess, oder?
Bitte?
Ist das nicht der Prozess, das übers Machen rauszufinden?
Ja, so war das bei mir.
Oder?
Ja, und ich glaube aber auch, wenn da jetzt angekommen, wo ich jetzt bin, wir könnten hier zu zweit musizieren. Mhm. Beide vielleicht mit einem ähnlichen Bedürfnis. Hört man das vielleicht dagegen? Mit einem ähnlichen. Ich würde jetzt, wenn wir einen Song von dir spielen würden, würde ich da auch sehr feinfühlig mich drunter setzen. So, dass du wahrscheinlich sagen würdest, ah cool, ich reagiere sozusagen vom Timing-mäßig, wenn du runtergehst, versuche ich sozusagen zeitnah mitzugehen. Das kann man, glaube ich, in so einem kleinen Rahmen auch sehr, sehr genussvoll machen. Jetzt gibt's in Nordhorn, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, ich hätte wohl Lust gehabt, auch mal so zweistimmig in der Kirche was zu machen oder so. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Aber das müsste man vielleicht mal kurz üben, oder aber man kennt sich so genau. Ich meine, du hast jetzt mal gerade eben auf den Punkt gebracht, worum es geht. Mhm. Da kannst du ja mal gerne andere Musiker fragen. Das liegt mit Sicherheit daran, weil du das oder was Ähnliches für dich, auch über dich rausgefunden hast.
Absolut.
Nehme ich mal an.
Und ich glaube auch, dass ich das verändern darf. Und dass man auch durchaus sagen darf, ich bin jetzt mal, ich habe nach Jahren des Leiserseins, habe ich jetzt mal gerade eine Phase, wo ich ausprobieren will, was es mit mir macht, wenn ich wieder mal so ein bisschen offensiver mit der ganzen Sache umgehe.
Ja.
Weil ich möchte das gerne versuchen zusammenzubringen. Du wirst Musiker, du gehst so einem Traum nach, du hast ein Umfeld, was ich vielleicht, ich glaube, da kommen wir sonst gar nicht zu. Ich habe deine Eltern kennengelernt damals.
Mhm.
Das erste richtige Gespräch hatte ich gar nicht mit dir, sondern mit deinem Vater.
Ja, okay.
Beim Mittagessen, beim Italiener, wo ich die ganze Zeit dachte, was ist das für ein Hammertyp? Das ist so einer, wenn ich mal eine Frage habe, den möchte ich gerne so als Adressaten haben, so egal was. Heizung ist kaputt.
Ja.
Oder ich brauche ein neues Dach und was muss ich da ein Energiegutachten für haben? Oder eben, wie ist es eigentlich, wenn man so seiner Leidenschaft und seiner Bestimmung folgt, vielleicht entgegen der Erwartung anderer? So, etwas abstrakt, muss man kurz setzen lassen, aber ich glaube, ich hoffe, es wird klar, was ich damit sagen will. So, du gehst diesem Traum nach, du wirst Musiker, du baust ein Projekt auf und jetzt komme ich mit Zahlen. So. Ja, du baust ein Projekt auf seit 15 Jahren, wo mein Bruder heute noch sagen würde, Italo was? Kenne ich nicht. Dann spiele ich ihm ein Lied vor, sagt er, klar kriege ich das.
Ja, okay.
So, ihr habt Zahlen, ich habe das gerade noch mal kurz überschlagen, irgendwie knapp 4 Millionen monatliche Hörer auf Spotify, nur Spotify, wir reden nicht von den anderen Diensten. Da gibt's einen Song, Summer Air, ein Hit, den, wie gesagt, mein Bruder vom Hören kennt, der hat 240, 250 Millionen Klicks. Jetzt mal im Vergleich, das haben ganz, ganz wenige nationale Acts. Da sind wir eher in so einer Richtung von internationalen Elektronik oder auch Bands, die auf der ganzen Welt touren. So. Das habt ihr euch aufgebaut. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Baustein, wo ihr in einem Team von Menschen, die sich zusammenraufen, die optimieren, die reflektieren, die sich...
Ja, das haben wir viel gemacht, ja. Tatsächlich.
Die davon leben. Es ist eine Firma, die ihr betreibt, so, und auf dem Papier mit einem Riesenerfolg.
Ja.
Ja, und jetzt sprechen wir von, ich singe auf Hochzeiten.
Ja.
Und mein Bruder würde wahrscheinlich jetzt fragen, machst du das hauptberuflich? Also, und ich würde, oder er würde mich das fragen, wenn wir über dich reden würden, und ich würde sagen, na, nee, du musst das so sehen. Das ist ein Gemischtwarenladen, der einfach über die Jahre gewachsen ist und sich immer wieder justiert hat. Und sich vielleicht auch weiter justieren wird.
Ein cooles Bild.
Und das ist eigentlich was, was ich so spannend finde und wo die Rückmeldung auch ganz viel von Podcast-Gesprächen kommt, jetzt verstehe ich euch ein bisschen besser.
Ja.
Egal, ob es ein Benny Glass ist, der davon erzählt, wie dämlich das ist, nach Jahren, wo man wirklich echt auf Bühnen und im Studio und immer unterwegs war, irgendwann sagen zu müssen, ja, das ist jetzt Grundsicherung, das möchte ich jetzt beantragen. Ach so, ja. 120 Formularseiten muss ich ausfüllen. Na gut, ja, dann mache ich das jetzt.
Ja.
Bin ich mir nicht zu schade für, weil das ist jetzt halt so für meine Familie und wir alle zusammen. Um da so ein Verständnis, deswegen finde ich das total spannend und ich hoffe, wir sind da nicht zu abstrakt. Und dann kommt der Moment, du fährst nach Berlin zum Songwriting mit Songwritern, die ja für die Großen der Großen schreiben, ja, ihr macht das zusammen, die wollen für euer Projekt mitschreiben, weil sie ja wissen, na, wenn wir bei dem Projekt so ein bisschen reinkommen, dann können wir da auch ein bisschen mitpartizipieren. So funktioniert das Ganze.
Ja, richtig.
Und du hast jetzt eher davon erzählt, dass du auf einer Hochzeit spielst. Bei anderen Songwritern und Produzentinnen und Produzenten kenne ich das häufig auch so, da weiß ich, bevor ich die treffe, schon irgendwie ihre 10 größten Erfolge.
Okay.
Da sind mir quasi so schon sehr offensiv kommuniziert worden. Diese Form dieses Zurückziehens und dann aber doch wieder in die große Welt. Wie stellt sich das gerade für dich dar?
Ich nehme das gar nicht so wahr. Das liegt natürlich an der Art und Weise, wie ich arbeite auch, ne? Also das ist, wir haben einfach eine WhatsApp-Gruppe. Ich und meine beiden Kompagnons oder meine, beziehungsweise 3, 4, 5, die Mannschaft ist so ein bisschen gewachsen. Ja, mhm. Wir haben jetzt ein Management. Und gerade da, Italo, das hat immer so, wir haben immer so gemacht, wie wir meinten. Und haben natürlich auch immer Leute an unserer Seite gehabt, die wir befragt haben. Ja, lange wusste Manuel, den kennst du auch, lange wusste Manuel zum Beispiel, wo die Reise hingehen soll. War immer relativ schön für uns, weil wir uns, wir haben uns einfach darauf verlassen. Das heißt, wir hatten so ein paar Dinge, auf die wir uns verlassen konnten, also auf die wir uns verlassen haben. Dann waren wir zeitweise auf uns allein gestellt, weil niemand wusste, ja, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach Mucke machen, die uns gefällt. Alles immer beidesgehend managementfrei. Wir hatten immer ein Tourmanagement. Aber und jeder von uns hat immer nach seiner Funktion gesucht. Jeder hat sich ein Stück weit spezialisiert. Matthias ist natürlich immer auf die Bühne gegangen. War dementsprechend.
Matthias ist der Sänger von Italo Brothers.
Genau.
Und halt auch echt so ein richtiger Frontmann.
Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Der halt sich diese Fähigkeiten auf seine Art und Weise angeeignet hat. Da habe ich ihn auch nie zu befragt. Ich habe es einfach nur erlebt, wie er das macht. Für Matthias war es sozusagen möglich zu sagen, egal was heute bei mir passiert ist oder was in meinem Kopf abgeht, ich lege jetzt den Schalter um, ich gehe auf die Bühne und ich unterhalte die Leute und die gehen nach Hause und jeder von denen sagt, was ein geiler Abend.
Ja.
Dann geht er wieder von der Bühne runter und dann ist es wieder ihm selbst überlassen, was er dann macht. Aber auf der Bühne funktioniert er einfach.
Ja.
Das war also krass. Das ist eine Sache, da kann ich noch so doll üben, die ich mir so nicht hätte aneignen können. So.
Ja, aber Entwicklung über Jahre auch, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, seine Grundskills waren immer schon da.
Ja.
Extrovertiert etc.
Ja.
Und auch nicht feige. Der ist einfach mutig so.
Richtig.
Ne?
Der hat auch drauf losgesungen. Der kommt in den Raum, sagt, sing mal was, dann singt er was. Das war mir nie
aber
gegeben.
Aber dann eben auf die großen Festivals. Und man muss vielleicht auch dazu nochmal erzählen, also gerade im skandinavischen Bereich, im skandinavischen Raum ist es so, dass das echt so ein Thema ist auf den großen Festivals.
Ja.
Ist da aber großes Hallo, wenn Italo Brothers auftritt und natürlich in den Clubs und in den sonstigen, bei normalen Konzerten eben auch. Das ist da schon richtig, das ist groß, das ist mega erfolgreich so, ne? Richtig
Star so, ne? Wo kamen wir denn jetzt eigentlich so? Pass auf, genau. Jetzt haben wir also, so ging die Entwicklung immer weiter. Jeder von uns war auch immer auf der Suche hat sich vermutlich im Stillen die Fragen gestellt, was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Wo will ich hin? Vielleicht auch, wer bin ich? Was mache ich ja eigentlich gerade? Und wenn man da was rausgefunden hatte, jeder für sich, haben wir uns das so um die Ohren gehauen, haben gesagt, ich meine herausgefunden zu haben, dass es so ist und vielleicht auch so Man hat auch versucht, das ganze Projekt zu beleuchten. Also wir waren immer damit beschäftigt, auch zu gucken, was machen wir gerade, wo wollen wir eigentlich hin? Und das bei all dem Chaos da draußen, sage ich jetzt mal. Weil es gab in dem Moment keinen mehr, der gesagt hat, ja, so funktioniert das oder so funktioniert das. Wir mussten das irgendwie als Band, sage ich mal, für uns regeln. So, und das führte immer, das eine führte zum anderen. Und bei Italo Brothers gab es auch öfter mal den Punkt, wo wir gesagt haben, ach komm, dann lassen wir es. Wir wissen gar nicht mehr, wo. Gab es wirklich öfter. Und meistens war das der Punkt, wo die Songs richtig gut gezündet haben, weil wir waren uns in dem Moment an, ach komm, den knallen wir jetzt noch raus.
Ja, aber da seid ihr doch, ist das nicht so, dass ihr da dann wieder an den Kern gekommen seid? Also wir müssen das ein bisschen, ich muss vielleicht, wenn ich das sagen darf, das war jetzt kein Feierabendprojekt, wir proben mal irgendwie eine Kiste Bier leer, sondern das war ja was, wovon Familien gelebt haben oder leben.
Ja.
Ne?
Ja,
also mittlerweile Familien, wo ihr früher als Einzelperson und mittlerweile als Familien von lebt.
Ja.
So.
Ja, das stimmt. Und das war, aber es war auch dann teilweise tatsächlich auch ein Fulltime-Job. Ne? Also, ne, das war jetzt nicht so mal eben gemacht. Es gab halt tatsächlich, es gab immer wieder viele Entscheidungen. Jeden Tag mussten gefällt werden. Nach Möglichkeit die richtigen. Richtigen in Anführungsstrichen. Vielleicht die, die uns dahin führen, wo wir hinwollen. Da mussten wir auch erstmal ein gemeinsames Ziel definieren. Jetzt wurde der eine dahin, der andere dahin. Wie einigen wir uns jetzt? Wenn du ein paar Egos in der Band hast, das ist ja meistens so, besonders schlimm wird es dann, wenn zwei so wirklich so Alpha-Tiere da unterwegs sind und sich nicht einig werden. Dann hast du natürlich ein Problem, muss sich aber trotzdem einig werden. Und das war ja, damit waren wir auch ganz viel beschäftigt. Manchmal sind wir gar nicht zur Musik durchgedrungen, weil wir uns erstmal, wir mussten uns einigen, ne? Und das, und jetzt kommt eigentlich so für mich so ein, wie wir so schön sagen, so ein life-changing Moment, so ein, kann man auch auf Deutsch sagen, lebensverändernder Moment, ja.
Ja.
Für mich.
Völlig korrekt.
Der kam völlig unerwartet aus dem Nichts. Ich habe Lars Brandt wieder getroffen. Ein Drummer und mittlerweile Manager, dessen erstes oder zweites musikalisches Projekt ich über 2 Jahre begleitet habe. Wir haben uns also kennengelernt, lieben gelernt. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und unsere Wege haben sich dann nach den 2 Jahren komplett getrennt, sage ich mal. Mhm. Also Lars ist seinen Weg gegangen und ich bin meinen Weg gegangen, der immer so in die Dance-Richtung tendierte. Das war wohl einfach, also zum Teil oder zum großen Teil, weil es meine Leidenschaft war, aber auch einfach, weil die Dinge da funktioniert haben. Du weißt es ja selber, wir haben ja...
Darf ich das kurz auch nochmal kurz reinrücken? Lars Brandt ist einer der, ja, im Moment angesagtesten deutschen Musikmanager.
Ja,
hieß das früher.
Ja, das kann man.
Er managt unter anderem Max Giesinger, aber auch Lotte, wenn ich da richtig informiert bin.
Zusammen und mit Florian Garm, vielleicht noch ergänzenderweise.
Genau, die Big Me heißt, glaube ich, die Management Company von den beiden. Unglaublich rührig und ja, wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber was ich damit sagen wollte, Lars kommt aus Nordhorn, das muss man vielleicht
Lars
auch mal noch dazu sagen.
Nordhorn.
Ihr seid halt so richtige Provinzheinis.
Ja.
Das
also
darf ich
komme
sagen,
aus Nordhorn,
weil
weiß man ja auch vielleicht
auch
gar nicht. Weil, also
das habe ich im Intro schon gesagt.
Ach ja.
Aber ihr kommt halt wirklich aus der Provinz, ihr kommt halt wirklich aus der Provinz und du hast gesagt, ich bleibe hier, weil ich mag das, diesen geschützten Raum, in dem ich arbeite.
Ja.
Ich lege dir das jetzt einfach mal in den Mund.
Ich bin wie eine Katze.
Und der Lars Brandt, der Manager.
Ja.
Dein jetziger Manager, damals dein Zögling, eine herrliche Geschichte, der geht raus in die Welt, studiert das, tourt mit Max, zieht nach Hamburg, Berlin, dann wieder nach Hamburg, ich weiß nicht, wo der überall war.
Ja.
So, das heißt, der ist rausgegangen, der war das Sprachrohr in der großen, weiten Welt und irgendwann trifft man sich wieder und sagt so, was kannst du gut, was kann ich gut und wo sind wir beiden eigentlich, wo können wir uns eigentlich aufeinander verlassen?
Verrückterweise war das noch leicht anders in diesem Moment? Also die Geschichte stimmt,
bis
er zog in die weite Welt.
Ich laber hier einfach drauf los.
Matthias kommt übrigens auch aus Nordhorn, der Sänger von Italo Brothers. Also tatsächlich war das immer so, ich mochte meinen Ort ungern verlassen, habe mich gerade mal bis Münster rausgetraut, weil in Nordhorn kommt man nicht studieren. Ich wollte ja kurz studieren. Das ist aber eine andere Geschichte. Lars und ich, wir haben immer so... Ja, jetzt bin ich Vater geworden. Dann schrieb Lars mir, oh Mensch, ich muss unbedingt deinen Sohnemann mal kennenlernen. Wir haben relativ wenig Kontakt gehabt. Und das kann ich jetzt heute sagen. Wir haben uns wieder getroffen. Es war wie hier. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und ich kenne Lars immer noch so, als wäre er 17 gewesen. Es war aber fast 10 Jahre später, ne? Und Lars kennt mich. Und ich bemerke das, dass das so ist. Da kann ich auch noch eine interessante Berlin-Geschichte gleich erzählen. Weil ich halt, wenn man mich in der Großstadt erlebt, das ist halt wirklich, Ja, das ist schwierig. Also einfach, weil ich ich bin echt kein Großstadttyp. Das hat ganz viele Gründe, aber es passieren lustigerweise all diese Dinge.
Also ich habe ja früher auch dich mal so ein bisschen begleiten dürfen an einigen Stellen. Ich habe immer gedacht, Mensch, Chris, komm, wir machen das mal.
Ja.
Und es war für mich irgendwann völlig klar. Also wenn ich den noch einmal frage, dann der redet kein Wort mehr mit mir. Nein, lass das mal. Da hat er jetzt, das passt jetzt gerade nicht. Und das ist völlig okay.
Ja, das ist.
Aber da hat sich was verändert.
Da hat sich was verändert, definitiv. Und Schuld daran ist auch tatsächlich, muss ich sagen, ist Lars. Jetzt kommt also der, jetzt kommt da was zu mir zurück und hilft mir sozusagen, mal gerade meinen Komfortbereich zu verlassen. Das hätte ich nicht. Du hast es damals oft versucht, auch Chris, mach mal so ein Writing mit anderen Leuten, ne, und so weiter. Du hast das auch auf eine sehr, sehr nette Art und Weise gemacht. Ich war aber an einem völlig anderen. Ich würde jetzt mal sagen, ich brauche für einige Dinge wahnsinnig lange. Ich brauche lange, um das zu verstehen. Bei anderen Dingen geht es schnell. Da wundert man sich, oh, das hat er jetzt verstanden oder so, vielleicht, glaube ich. Aber bei so ganz normalen Dingen, nehmen wir mal das Beispiel.
Wenn einer versteht, weißt du, und ich habe es deswegen, war ich nicht hartnäckig damals, weil ich mich selber da wiedererkannt habe und gedacht, wenn jetzt Druck in, also Druck ist jetzt relativ, also wenn du da jetzt einfach zu sehr immer wieder fragst, passiert das Gegenteil.
Ja.
Dann ist das eben Druck und dann ist die Tür zu und ich kenne es von mir selber. Exakt. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Exakt. Obwohl ich mir manchmal Vorwürfe gemacht habe, ob ich es hätte mehr machen sollen.
Mir?
Ja, also nicht Vorwürfe, ist völlig falsche Wort. Aber gedacht habe so, ach Mensch, ja, vielleicht hätte ich da einfach noch ein bisschen mehr, hätte ich das spielerische angehen sollen. Aber
nee.
Ich meine jetzt, du sitzt hier, und ich denke, alles richtig gelaufen.
Alles richtig gemacht, weil, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ne, ich glaube wirklich jede einzelne Weiche, die dazu geführt hat, zu dem, was ich jetzt zu Hause allein privat erleben darf. Es musste wirklich, jeder Baustein musste so laufen, damit ich meine Frau und meinen Sohnemann habe. Es wäre nicht anders gegangen. Also kann ich, ist alles genau richtig gelaufen. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt sitzt hier ein junger Mann, den ich für talentiert erachte und wo ich so denke, Mensch, der ist auch so ein bisschen in sich gekehrt und talentierter Musiker, ne? Und dann denke ich, würde ich jetzt zu dem sagen, jetzt pass mal auf, ich habe das so erlebt, ich war genauso alt wie du. Ich habe gedacht, nee, ich muss dies und das nicht machen und so weiter. Und ich bemerke, du sperrst dich dagegen. Ich sag dir jetzt, mach es einfach mal nicht. Das ist ganz einfach, mach das. Vertrau mir blind, mach das. Was wäre passiert, wenn du mir das gesagt hättest? Ich hätte das nicht gemacht. Selbst wenn du das gesagt hättest, das hast du ganz richtig erkannt, ich war ein total verbohrter Typ da. So, also zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise,
so habe ich es nicht empfunden. Ich würde es eher sehr sensitiv nennen. Und das macht dich ja irgendwie auch aus.
Ja, jedenfalls bin ich dir sozusagen, ich bin dir sogar dankbar dafür, dass du das erkannt hast und das hast so laufen lassen, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, es musste so sein. Und ich bin wiederum sehr an Effektivität interessiert. Wenn wir zusammenarbeiten, ich möchte, dass wir schnell zum Punkt kommen, weitermachen und das nächste und so weiter. Das, was ich bei Songwriting-Treffen mittlerweile. Achso, jetzt kommen wir zurück zu Lars. Lars und ich, wir telefonieren und haben gesagt, ey, jetzt müssen wir das so wirklich mal hinbekommen. Ich habe ihn zwischenzeitlich einmal, da war ich noch am Mittelhafen, ist er am Studio vorbeigejoggt. Lars war damals mit seinen 17 Jahren, die Jungs haben alle Bier getrunken und Pizza gegessen, so wie ich auch zu dem Zeitpunkt. Und Sportskanonen waren wir alle nicht. Wir waren Rock'n'Roll-Musiker eher, ne? So irgendwie nochmal durch die Kneipen ziehen. Also ich nicht, aber die Jungs, ne?
Ja.
Dementsprechend dann joggt Lars da vorbei. Ich denke, das gibt's doch nicht. Ein Typ, der alles komplett auf dem Schluffen hat. Ich sag, Lars, erzähl mal, was läuft da eigentlich ab? Ich habe das ja alles wohl mitbekommen. Und dann erzählte er so ein bisschen, was da jetzt alles so bei denen passiert. Und da habe ich schon gedacht, ah Mensch, das war schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Und dann vergingen wieder sehr viele Jahre, bis wir uns wirklich physisch getroffen haben. Jetzt hat es geklappt. Wir haben uns einfach nur auf ein Bier verabredet im Gecko in Nordhorn, ein kleines Café. Lars Haldenbang war auch noch dabei, der Sänger von Pig Tipper. Wir sitzen da zu dritt, trinken ein Bierchen und das war total nett.
Ja.
Und dann fragte Lars mich irgendwie nach dem zweiten Bier, wer macht eigentlich bei Guitar Versus Management? Ich so, keiner. Es gibt kein Management. Wir machen einfach nur Musik. Ich sag, mach du doch. So, wirklich so in diesem Tonfall. Er sagt, warum eigentlich nicht? Ich sag, meinst du das jetzt ernst?
Ach, herrlich.
Weil ich dann natürlich direkt gedacht habe, das ist ja krass, jetzt passiert da eine Sache, die ich nie für möglich gehalten hatte, weil Lars vorher schon mal gesagt hat, ey, wir machen zwei Projekte, mehr geht nicht. Wir müssen uns und wir müssen das fokussieren. Und ich wusste ja
auch sehr vernünftig, ne?
Ja, weil das sehr ist vernünftig. Ja,
gerade immer so die Sollbruchstelle, ne?
Ich hatte zwischenzeitlich mal gedacht, Mensch, die Jungs, Management, das wäre doch auch eigentlich was. Habe ich aber direkt, der Gedanke ploppte auf und war direkt weg, weil ich wusste, dass sie halt mit Max und Lotte eh genug zu tun haben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die auch jetzt einen, ich sag mal, Dance, House, Elektro-Projekt interessant finden. Ja, sag ich, das gibt's ja nicht. Meinst du das wirklich ernst? Und er sagte, ja, es wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Moment. Lass uns das doch mal, müsste ich mal mit Flo reden.
Lustig.
Ich sag, Leute, kommt doch noch mit zu mir, wir trinken bei mir noch ein Bier. Das ist ja total. Und dann saßen wir bei mir. Lars hatte dann halt eben zumindest mal gesehen, wie ich mich so. Lars hat, glaube ich, auch viele Wohnungen von mir gesehen. Ich bin öfter mal umgezogen.
Ja,
und hab immer gedacht, dass das irgendwie, dass das zu Hause ausmacht, wo man sich gerade befindet oder so. Was natürlich aus heutiger Sicht, ich werde es nicht sagen, Quark ist, aber es gibt natürlich einen Zusammenhang, dass man sich das so macht, wie man sich das vorstellt, dass auch der Alltag funktioniert, aber zu Hause, man muss ja in sich selbst sozusagen danach suchen. Und da war ich jetzt sozusagen einigermaßen angekommen, als
das Wort hatte ich auch gerade im Mund. Ich dachte, sag ich's,
oder ich war angekommen, lass ich's ihn selber als sagen. Als Papa und als Ehemann schwer auf der Suche nach etlichen Sachen. Auf der Suche nach Gelassenheit. Weil das ist das, was ich cool finde, übrigens, wenn ich das mal direkt sagen darf.
Sehr schön.
Ich finde Väter cool, die gelassen bleiben, wenn um sie herum der Sturm tobt, beruflich und vor allen Dingen privat. Die Kinder, der eine klettert gerade, droht sich irgendwie das Genick zu brechen. Der zweite schreit, ich habe Hunger. Irgendwie.
Und dann ruft auch noch der Plattenfirmenchef an.
Genau. Ja, genau. Und dann, wie auch immer, diese Situation gelassen klärt. Weil es bringt ja nichts, dann in Stress zu geraten. Das ist aber das, was mir ständig passiert.
Ja,
ich werde dann ungerecht, meistens zu irgendwem. Ich werde auf jeden Fall, statt einfach gelassen zu bleiben. Und dann zum Beispiel zu sagen, du, ich rufe dich zurück oder nicht dran zu gehen, ich muss jetzt gerade mal eben, weil die Prioritäten sind ja klar. Bei mir kommt immer erst von mir und das kann ja gerne anrufen und kann sagen, wir müssen in 2 Minuten noch die Platte rausbringen. Ja, dann müsst ihr halt jetzt warten. Hier ist gerade, ich kann es gerade nicht.
Halt einfach mal kurz die Uhr an und dann können wir zwei Stunden.
Ja, genau. Also, aber man arbeitet ja bestenfalls mit Leuten zusammen, die das verstanden haben. Und dann muss man das auch nicht mehr erklären. Also in der dankbaren Situation sind wir auch. Jetzt kommt ein Freund, Lars, und sagt, hey komm, machen wir das doch mal. Und dann sollten sie mal sehen, was das für eine Baustelle ist. Wir hatten nämlich, wir hatten ganz viel gar nicht, als die Towers, also Musikbusiness, dieses ganze Business gar nicht wirklich durchleuchtet. Wir haben echt einfach nur Mucke gemacht. Und jetzt kommen ganz viele Sachen dazu, Dinge, die man lernt. Aber ich hatte glücklicherweise ein Urvertrauen zu den beiden Jungs. Flo Gahm, Lo Parker, kannte ich auch von damals, zu Pick the Perfect Titan. Also ich kannte auch Flo. Und hatte sozusagen zu beiden, ja, Flo kannte ich jetzt nicht so gut wie Lars natürlich, aber da gedacht, wenn die das machen, dann habe ich jetzt erstmal das nötige Urvertrauen parat. Dietmar auch, unser Sänger Matthias kannte die beiden Jungs auch und Hanno hat unsere Band besteht aus 4 Leuten im Moment. Wir hatten also alle so eine Art Urvertrauen, haben gesagt, okay, alles klar. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, über den wir gesprochen haben. Da hat Lars gesagt, Chris, wir haben geschrieben, gemacht auf unsere altherkömmliche Art. Wir haben alleine gemacht, irgendwie zu viert. Und sagte, schreib doch mal mit anderen zusammen. Wir kennen hier etliche Leute, die hätten auch Bock. Wir haben die gefragt, ja. Und dann fielen direkt irgendwie so ein paar Namen und ich hatte direkt das Gefühl, ja, das ist jetzt hier alles sehr professionell. Da können wir jetzt nicht Nein sagen. Auch wenn Widerstände direkt bei uns im kleinen Team waren. Ich sage, Leute, wir müssen jetzt alles mal ausprobieren und hinterher sagen, ob es geil ist oder nicht. Und nach diesem Credo sind wir eigentlich vorgegangen. Wir sagen ja, wir machen, gucken. Und dann können wir hinterher sagen, ja, hat uns nicht so gut gefallen. Kann man ja machen. Aber nicht im Vorfeld Dinge kaputt denken. Da waren wir auch immer sehr gut drin.
Und dann aber ihr hattet ja jetzt dieses Urvertrauen.
Wir hatten das Urvertrauen. Nee, das hatte ich bei dir auch.
Vielleicht darf ich das auch kurz erklären. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Es fanden sich sehr renommierte Songwriter, die Lust hatten, mit euch Songs zu schreiben, an die man vielleicht jetzt nicht unbedingt rankommt, wenn man sie auf Instagram anschreibt, sagt, du, ich habe hier ein Lied und ich würde gerne Sänger werden. Hättest du eventuell mal Zeit, dass ich mit dir 2 Tage mich in dein Studio setze? Dann würde vielleicht aufgrund des Terminkalenders nicht unbedingt was zurückkommen. Bei euch war es so, die Türen waren sehr auf.
Die Jungs hatten die Türen aufgestoßen, stimmt.
Genau.
Das hat für mich auch alles verändert, weil jetzt war die Situation, ich war nicht der Bittsteller, habe ich eben ein Problem damit. Müsste man jetzt irgendwie einen Psychologen fragen, warum das so ist, aber ich habe ein Problem damit, zu sagen, oh, mach doch mal bitte. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn jemand weiß, was ich gut kann. Dafür muss ich das als erstes mal selbst wissen. Ja, da bin ich jetzt mit 40 dann irgendwie dazu bin ich näher rangekommen, sodass ich vielleicht sagen kann, ja nee, du fragst den Falschen, kann ich dir nicht bei helfen. Ich habe jetzt in meinem Team sozusagen die Aufstellung da habe ich für jeden Bereich einen Profi mit dabei. Dann kann ein Künstler dazukommen oder andere Writer und man kann dann direkt sagen, okay, das ist jetzt füllt jemand hat in einem gewissen Bereich, kann er was besser als man selbst. Eine totale Bereicherung macht man direkt. Und das war diese Reise, die wir angetreten sind, angeschubst durch Lars und Flo, haben wir die alle getroffen und es waren allesamt mega geile Erfahrungen, interessant, in alle Richtungen geartet. Man hat ganz viel irgendwie auch darüber rausgefunden, ich zumindest, was kann ich denn eigentlich gut, was kann ich nicht so gut und auch was macht mir Spaß. Jetzt kann es sein, darüber hast du auch immer wieder mit den Gästen gesprochen, dass ich eine Sache gut kann, die mir keinen Spaß macht. Das ist auch okay, solange die Mischung stimmt. Also ich habe mich eigentlich dazu vorgearbeitet, muss ich sagen, ich mache eigentlich ausschließlich nur noch die Sachen, die mir Spaß machen. Wir haben da wirklich lange dran rumgefrickelt, auch dieses Ganze sich vorzustellen, wie einen Song, welche Reise er antreten soll, wo er eigentlich hingehört. Also die Leute um einen herum sagen, auf den müsst ihr mal anbieten, der passt ja super in die Werbung oder der passt doch zu der, dass die Vorstellung der Leute, was das Musikbusiness angeht. Das will ich denen auch gar nicht erklären, weil ich selber gar nicht so richtig weiß. Ich habe nur ein Bauchgefühl dafür. Jetzt sagst du, jetzt möchtest du als Jan Löchel einen Song schreiben. Jetzt kenne ich dich gut genug. Jetzt hätte ich eine Vorstellung davon, ungefähr wie wir zusammen was entwickeln würden. Und ich würde dir und deinem Gefühl folgen und das wäre für mich genussvoll. Das, was ich in der Vergangenheit auch öfter mal so erlebt habe, ich wollte ganz oft meinen Geschmack, meinen musikalischen Geschmack den anderen Leuten aufdrücken. Das ist aber sehr, sehr anstrengend für mich. Weil zumal dann, wenn das Feedback dann kommt, nee, will ich aber nicht, muss ich aus heutiger Sicht sagen, ja klar, du hast ja auch einen anderen Geschmack. Um wen geht's denn jetzt gerade?
Ich finde es aber ehrlich gesagt sehr menschlich. Also ich merke das auch immer wieder. Einmal den Geschmack aufdrücken und das Wissen aufdrücken. Da waren wir so dieses, wenn ich mich wiedererkenne in jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, denke, so, ich kann dir jetzt das mal kurz erklären, wie das ist. Bin ich immer sehr froh, wenn ich es schaffe, mich zu bremsen.
Ja.
Weil es Quatsch ist.
Ja.
Weil das, was ich erlebt habe, das kann ich gerne teilen, wenn ich gefragt werde.
Genau.
So. Ja. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ausschweifend ich das tue. Aber das ist meine Situation und nicht 1:1 übertragbar. Das ist ungefähr so, wie ich wie wahrscheinlich Online-Seminare, wo es um Coaching und Mentoring und so weiter geht, eben nur bedingt völlig verallgemeinbar sind für mich. Ganz anderes Thema jetzt.
Mehrere Türen aufgegangen, bin ich durchgelaufen. Till Hoheneder, ich zitiere jetzt die ganzen Podcasts von dir, die ich inhaliert habe. Türen aufgegangen und ich bin durchgegangen. Hab einfach gesagt,
es muss zur Lebenssituation passen. Also es gibt sicher einfach Momente, wo man sagt so, ganz ehrlich, hier ist jetzt gerade Auto kaputt gegangen, brauchen neues Dach am Haus.
Ach so, das spielt ja übrigens keine Rolle bei mir, tatsächlich in diesen Momenten, sondern für mich war der entscheidende oder das, was mir zugute kam, ist, es gab jetzt dieses Phänomen des Online-Writings. Ich musste also meinen Ort nicht verlassen und konnte zu Hause mit anderen Leuten kreativ sein. Das spielte mir extrem in die Karten.
Kannst du mal so ein bisschen gerade erzählen? Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ihr habt neues Management, seid aus eurer Keimzelle.
Neues? Wir haben überhaupt mal erstmal eins.
Ihr habt
nach
Management.
10 Jahren.
Ja, genau.
Haben wir dann gedacht, ach so, ja, Management, weil es gab ein Tourmanagement, aber das.
Ja, Aber kein strategisches. Ihr habt ein strategisches und Business Management.
Ja.
Was euch auf der einen Seite mit sehr viel, ihr euch gegenseitig sehr viel Vertrauen schenken könnt, aus alter Verbundenheit. Ihr kommt aus der Provinz, habt viel Erfolg, ihr habt Namewriter, Songwriter und Produzenten, die sagen, oh, mit denen könnte ich mir das mal gut vorstellen. Ja. So, und wie sieht deine Arbeit gerade aus?
Ja, im Moment ist es also ganz konkret, wir haben jetzt ganz viel englischsprachige Pop-Elektro-Musik gemacht. Also eigentlich Popmusik, die eventuell einen elektronischen Anstrich hat, meistens. Weil halt eben, weil wir uns jetzt mitsamt des Managements und wir haben auch die Plattenfirma gewechselt, sag mal ja so, das Label. Und auch alles einvernehmlich. Es war erstmal wir haben 10 Jahre lang bei Zooland Music Musik gemacht. Und jetzt sagt man dann nach 10 Jahren, das war übrigens, wir wollen uns jetzt nochmal verändern. Ne? Sind da aber auf sehr viel Verständnis gestoßen, haben gesagt, ja, können wir verstehen. Wir können Super. Auch den Weg mit euch nicht gehen. Wir sind ein Dance-Label.
Das ist groß, das habe ich auch schon anders erlebt.
Ja, ja, haben wir auch schon.
Da prallen ja auch viele Emotionen durchaus mal aufeinander. Groß. Ja,
aber das gefühlvoll auch von allen Seiten angegangen. Super. Das war halt einfach nicht so, man hatte auch nichts für selbstverständlich genommen. Und tatsächlich ist es so, nachdem die Trennung sich jetzt vollzogen hat und es waren als lange Wege auch über Anwälte und was da alles dazugehört, wenn man einen neuen Vertrag aufsetzt und alte Verträge auflöst und auch da sind sie uns dann
eben
sehr
auch ganz kurz nochmal, das ist eine Firma halt, ne? Das ist eine Firma, wo Familien von leben.
Ja.
Und wenn du jetzt hier einen Betrieb auflösen würdest oder den umsiedeln würdest, das wäre jetzt auch nicht einfach nur mal so auf dem Bierdeckel.
Genau.
Und das muss man vielleicht auch mal so dazu sagen.
Das stimmt und das ist auch alles in dieser Zeit passiert, wo der Live-Markt, wo das alles, das passte bei uns jetzt sozusagen zusammen. Jetzt haben wir in die Zeit halt eben dafür genutzt, diese neuen Verträge und keine Ahnung, das war nie unsere Stärke. Aber Lars und Flo kennen sich damit gut aus, kennen dementsprechend die richtigen Anwälte und dann, das lief also auch alles.
Ja.
Ne? Und jetzt, fast ein Jahr später, trifft man sich wieder und arbeitet auch parallel irgendwie wieder zusammen. Das ist ja, weißt ja selber, das Musikbusiness ist ja im Grunde überschaubar. Also,
ja.
Einigermaßen überschaubar, finde ich. Und jetzt haben wir viele englischsprachige Sachen gemacht mit Leuten aus London, also England viel.
Mhm. Alles über Zoom.
Alles über Zoom oder Skype. Und wie sich jetzt herausstellt, gibt es da auch große Unterschiede. Wir sind jetzt gerade bei Zoom gelandet, so ein bisschen. Und Google Docs, man muss halt sozusagen, man braucht also eine Möglichkeit, wie man, wenn man nicht in einem Raum sitzt, gemeinsam schreiben
kann. Hat das für euch gut funktioniert?
Sehr gut.
Echt?
Sehr gut.
Krass.
Perfekt.
Toll. Darf ich ganz kurz was sagen?
Ja.
Ich möchte dich an was erinnern. Du hast vor 15 Jahren, als wir so ein bisschen zusammengearbeitet haben und wir uns abgedatet haben, hast du mir mal was erzählt. Von einem Moment, dieses Bild habe ich nicht vergessen. Da hast du noch in Nordhorn gewohnt, wahrscheinlich unweit deiner Eltern, hattest du ein kleines Häuschen mit einem, dass es einen Moment gibt, du hast nachts gearbeitet,
stimmt.
Einen Song fertig gemacht, eingesungen und so weiter. Und dann, wenn der Bäcker aufmachte, zum Bäcker und deinen Eltern Brötchen vorbeigebracht und gewusst, ich habe gerade einen Song heute Nacht fertig gemacht, jetzt kann ich mich hinlegen.
Ja.
Life is good.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und da erinnere ich mich gerade dran. So, du sagst loslassen. Das ist, hat sich halt verändert. Es ist natürlich ein Business draus geworden.
Ja.
Du hast eine Verantwortung. Du hast über dich gelernt. Du hast eine Verantwortung für eine Familie.
Ja, aber der pure Spaß an der Musik, den ich da vielleicht vermittelt habe, den habe ich zum Teil auch da, aber ich bin im Privaten jetzt, immer wenn es heißt, könntest du da Musik machen, könntest du da Gitarre spielen und singen, bin ich immer so voll, jo, auf jeden Fall, mache ich, auf jeden Fall. Mein Sohnemann will mitmusizieren, also der guckt sich das dann auch gerne an. Also das ist sozusagen, das ist meine... da sage ich, life is good, auf jeden Fall. Und der Rest, musikalisch, habe ich gerade schon mal gesagt, ne, ist es mal so, vor allen Dingen sind diese, heute denke ich, wow, geil. Und morgen nach einem Feedback, irgendwie auch vielleicht aus dem Musikbusiness heraus, denke ich, Ich weiß. Aber, also,
Du weißt, wo dein Kern ist. Und ich glaube, das ist irgendwie, wenn ich das jetzt mal so sehr abstrakt sagen darf, ich frage mich manchmal, wie sich gerade Ärztinnen und Ärzte auf einer Intensivstation dazu motivieren können, zu sagen, ich bin eigentlich platt. Ich bin richtig platt. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, okay, das, ich brauche jetzt eine Pause. Nennen wir es Urlaub oder nennen wir es wirklich auch Zwangspause, weil ich seit Monaten am Limit arbeite. Wo ist dieser Kern zu sagen, ich gehe los? Und weiß nicht, ob es an Corona liegt. Es hat mich echt erfüllt, Menschen dabei zu beobachten, wie sie echt so ihrer Bestimmung folgen und so für sich rausgefunden haben, boah, das ist mein Beitrag. Und nicht nur immer nur selbstlos, sondern auch, ey, und weißt du was? Ich bin mir bewusst, dass ich den rausgeben kann und das tut mir gut.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was mir gerade widerfährt, diese Arbeitsweise, so wie ich sie gerade mit den anderen Songwritern, ich bin total offen und kann letztendlich, kann man auch, kann man das alles irgendwie auseinanderrupfen, so der Zeitpunkt, von dem du gerade, Life is Good, ne, da weiß ich noch, da war ich sehr verbissen und wollte auch wirklich alles selber machen, Produktion, also wirklich alles. Klar, und
das war einfach jeder durchgegangen, Chris.
Ja, aber ich genieße es auch, jetzt sagen zu können, nee, wir können das auch gerne anders machen. Gefällt mir auch gut.
Ja, aber das ist ja der Lernprozess, oder?
Ja, totaler Lernprozess. Und den bin ich natürlich, habe ich ja gerade mal gesagt, den bin ich zu Hause auch krass durchlaufen. Dadurch, dass meine Frau auch viel gefragt hat,
ist deine Frau sehr strukturiert?
Meine Frau ist sehr strukturiert. Ja, und also das gilt nicht für ihr Arbeitszimmer zu Hause.
Das habe ich aber auch gelernt, das hat nicht unbedingt was damit zu tun.
Genau, sehr strukturiert und vor allen Dingen vorausschauend, wenn es sie bereitet alles sehr viel früher vor. Man ist immer, wenn sie mit am Start ist, kommt man nie zu spät oder ist nie auf den letzten Drücker. Das ist das, was ich besonders gut kann, auf den letzten Drücker. Irgendwie, okay. Morgen hat meine Mutter Geburtstag. Und wenn meine Frau nicht vorher schon mal gesagt hätte, was machen wir denn da eigentlich? Ja? Kannst du auch mal selber dran denken. Denke ich, ja, stimmt.
Hab ich doch auch. Wir haben doch noch Zeit bis morgen.
Nee, das letzte Mal ist es auch tatsächlich, ich lerne dann.
Aber sag mal ganz kurz eben.
Ein bisschen.
Wirst du nervös, wenn du mal einen Tag nicht arbeitest?
Gar nicht.
Sehr gut.
0,0.
Darüber haben wir lange nicht gesprochen. Das heißt, du bist dir schon darüber im Klaren, du hast ein Arbeitsumfeld, du hast deine Familie, ihr habt Zeiten, wo ihr euch auch mit eurem Sohn abwechselt, so dass deine Frau arbeiten kann und zwar auch nicht nur so Lücken, dass ihr beide nicht nur so lückenmäßig, sondern wirklich auch ganz klar, hey, das ist hier auch nicht nur ein Job, sondern das ist auch viel Leidenschaft, das möchte ich weiter so ausleben können.
Ja.
Und da habt ihr einen klaren Plan und du bist auch mal okay, wenn du sagst, es liegt gerade nichts an. Ich kann jetzt auch 3 Tage mal ein bisschen Spielplatz, Wald, Fahrrad fahren.
Ja, es kann auch sein, dass was anliegt. Und dann muss das halt einfach warten, weil es ist nicht so dringlich, wie es erscheint. Ist es aber auch tatsächlich nicht. Also ich sag mal, wenn es wirklich eine krasse Deadline geben würde und es an mir hängen würde, weil ich bin ja für Songschreiben zuständig quasi. Das passiert ja weit vorher. Und die Abgabe des Masters oder so, das ist alles bei Hanno. Ich beneide Hanno überhaupt nicht, um das, aber es ist ja nun mal seine Leidenschaft, zu produzieren. Das tangiert mich alles überhaupt nicht. Die große Kunst ist es dann allerdings, und dass ich das dann für mich hinbekomme, mich dann abzuschotten. Da hatten wir es anfangs drüber. Es gibt vielleicht Tricks, das Handy liegen zu lassen oder sonst was. Woran ich gerade arbeite, ist das Handy dabei zu haben und ganz bewusst zu sagen, ja, mache ich später, wenn ich Zeit habe. Also, oder
was ja die viel größere Kunst da noch ist, ne? Also ich meine, diese Radikalkur ist auch schon nicht ganz ohne. Merke ich auch immer wieder.
Ich hatte mal eine handyfreie Zeit, das weißt du noch, ne?
Das war ja auch jetzt, ich würde dich nie anrufen. Nee, weil ich einfach immer denke, nee, wahrscheinlich nicht der richtige Augenblick. Und das hat ja keiner was von. So.
Ja gut, bei mir funktioniert das natürlich mit den WhatsApp-Nachrichten. Genau. Deshalb sehr gut, weil ich kann die dann abends, manchmal gehe ich abends noch ins Studio. Und wenn ich jetzt irgendwie was nachbearbeiten muss, wichtig ist dann, dass ich aber vorher die Zeit mit meinem Sohn und Mann genießen konnte. Und jetzt ist es so, meine Frau, selbstständige Fotografin, für die, die es nicht wissen, also alle, dann ist das halt so, zwei Selbstständige, dann können wir uns das ganz gut aufteilen und sagen irgendwie, jetzt gerade schneiden wir den Tag in der Mitte durch. Im Dezember musste sie mehr machen, habe ich dann dementsprechend einfach, Dietmar hat mich mit Hux beballert und ich konnte ihn nicht bearbeiten. Also sag ich zu Dietmar, mach ich später. Und dann weiß ich nicht, ob ich jede einzelne jetzt wirklich abgearbeitet habe, aber da muss ich dann für mich sagen, ja, ist ja aber auch nicht wichtig, ob wir jetzt 8 oder 9 oder 10 oder vielleicht mal keine haben. So schlecht vorbereitet waren wir noch nie. Aber es liegen immer auch Sachen rum, mit denen man arbeiten kann. Es gibt überhaupt keine Dringlichkeit. Und ich möchte die Liebe meines Sohnes empfangen. Ich habe das erlebt, dass mir das nicht gelingt. Weil ich mit den Gedanken, ne, da steht der kleine Mann vor mir und will mich zum Beispiel einfach in den Arm nehmen, weil er gerade Bock drauf hat. Und ich nehme ihn nicht bei vollem Bewusstsein in den Arm und empfange das nicht. Das ist brutal. Also das hinterher zu sehen, ne, denke ich.
Nee, du merkst es. Ich glaube, die große Gefahr ist, dass man es, und dann wird es natürlich, geht es noch einen Schritt weiter, dass man es selber gar nicht bemerkt.
Ja, aber das...
Ja, ja. Nee, ich möchte es mir auch gar nicht ausmalen. Also es ist in der Tat, also das finde ich, oder hast du es aber echt, hast du es sehr auf den Punkt gebracht.
Das gelingt mir immer besser, ne? Und solange ich bemerke, das ist die Sache, an der ich arbeiten muss, dass mir das, und dann komme ich dieser Gelassenheit, die ich anstrebe, wesentlich näher, dann die wichtigen Dinge zu erkennen. Das habe ich auch vom Kopf her schon. Und wenn das im Alltag mal nicht funktioniert, dann muss ich halt überlegen, okay, muss ich das Handy vielleicht doch zur Seite legen? Muss ich vielleicht doch gar nicht drauf gucken und mich in Versuchung bringen? Könnte ich ja auch mal machen. Mache ich auch ab und an. Aber es ist gar nicht so sehr, ich möchte gar keine großen Tricks anwenden. Ich möchte einfach... Das soll alles passieren um mich herum und ich möchte wichtig und unwichtig unterscheiden. Und diese Liebe zu empfangen, das ist krass. Ne? Ja.
Ja. Chris, ich finde, das ist ein gutes.
Sind wir schon am
Ende?
Ich liebe es.
Wir haben auf jeden Fall.
Ich dachte, du willst Schluss machen.
Wir wären das längste Gespräch, was ich bisher in diesem Podcast 3 Fragen von Elvis geführt habe. Das ist ja das Schöne. Wir haben ja überhaupt keine Regeln oder keine starren Korsetts, an die wir uns hier halten müssen.
Ja, wir haben ja auch noch gar nicht. Wir haben doch so eine lustige gemeinsame musikalische Vergangenheit, ne? Das wollte ich nochmal eben einmal. Also, ja. Was die wenigsten ja wahrscheinlich über dich wissen, ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns in den Prinzipalstudios getroffen haben, hattest du gerade einen Song rausgebracht, der mir total gut gefallen hat. Das Konzept war eine Akustikgitarre und Autotune auf der Stimme. Are you ready? Escanor. Das war ein, für mich in dem Moment, weil er hat ja so ein bisschen leichten Italo-Einschlag irgendwie, das hat mich total abgeholt. Ich dachte, jetzt quatscht der Typ hier mit mir. Du gucktest nämlich dann, krass, die Geschichte habe ich gleich zu Ende geführt. Ich saß da in diesem Chris-Wolf-Studio, du machst die Tür auf, denkst, was ist hier denn los? Ich höre hier eine Bassdrum. Was ist hier denn? Wir sind noch in Prinzipalstudios. Da saß also irgendwie so ein Praktikant irgendwie und hat da irgendwie so Dance-mäßig was gemacht.
Ich kann mich nicht mehr so
richtig dran erinnern. Dann gucke ich raus und denke, krass, das war Jan Löchel. Und dann, ja.
Dass du das Lied kennst.
Ja, ganz genau. Ich wusste das alles ganz genau. Und dann haben wir ganz viele verrückte Sachen zusammen erlebt. Also verrückte, aber eigentlich alles schön, finde ich. Also diese ganze Dance-Vergangenheit von dir hast du, glaube ich, im Gespräch mit Johannes Strath mal einmal kurz erzählt, da fiel es mir auch wieder ein, obwohl ich das genau wusste, Take Me Away, Four Strings und so. Und genau. ATB, dann kam ich irgendwie in dein Studio und ATB saß da und ich so, krass. Das war dann so, davor bin ich natürlich auch nicht sicher. Also immer, wenn man so Leute trifft, die irgendwie so in den Medien stattfinden, wo man ein Gesicht dazu hat und auch die Musik dazu, und man trifft sie dann irgendwie so und das hat eine Faszination. Die ist auch,
ich glaube, wir
auch
sind
nach wie
beide,
vor.
Wir sind beide anhand von verschiedenen Eckpunkten einfach in eine Szene da eingetaucht, wo wir, glaube ich, beide gemerkt haben, dass wir da nicht ganz kompatibel sind,
ja.
Aber es einfach spannend fanden. Und war immer so, wenn ich mit meinem alten Auto irgendwo stand und da kam wieder irgendein berühmter DJ mit einem Porsche SUV vorgefahren, da habe ich gedacht so, alter Schwede, vielleicht muss ich mir auch mal ein neues Auto kaufen, aber wovon denn? Nee, und
ich weiß das noch genau.
Und es waren immer so ein bisschen die Welten, die uns, glaube ich, gereizt haben. Und vielleicht hat es eben manchmal auch ein bisschen länger gedauert, wieder zurückzukehren in unsere Heimat. Aber dass wir die dann immer wieder gefunden haben, glaube ich, und immer noch hier sitzen. Und,
aber wir sitzen jetzt, glaube ich, wieder hier. Das finde ich auch ganz interessant. Ich habe das genauso wie wahrscheinlich viele deiner Fans. Ja, ich habe das natürlich immer beobachtet, was du so machst und was so eigentlich so musikalisch. Und du weißt ja, ich feiere deine musikalischen Sachen stark ab. Ja, das liegt eben daran, weil du
bist genau einer von diesen vier Leuten, die das tun, ja.
Nathan, ich weiß, dass es mehr sind. Ja, aber
du antwortest immer und stelle ich mich in den Wald und singe Lieder und nenne das Singing with the Birds, was ich 10 Jahre vorhatte und wir haben auch schon zusammen im Wald gesungen und dann stelle ich das auf YouTube und das ist mein neues Projekt und jeden Sonntag stelle ich das raus und der Einzige, der das irgendwie teilt und nicht komplett in Stücke zerreißt, bist du, ohne dass ich dich darum gebeten habe. Ach, kommt morgens ein Post und du teilst das und auf den sozialen Netzwerken und schreibst nette Worte dazu, ohne dass wir drüber gesprochen haben. Habe ich ja gedacht, das ist doch lustig. Das ist lustig.
Und jetzt bin ich ja gerade in der Social Media Pause gewesen.
Machst du ganz bewusst?
Ich mache es ganz bewusst, aber gar nicht so.
Social Media.
Nee, also aus einem ganz einfachen Grund, weil ich Suchtverhalten entwickelt habe, vor allem abends vor dem Schlafengehen. Also dann, wenn man viel Feierabend Zeit hat, ne? Das ist auch die Zeit, die ich mit meiner Frau zusammen habe.
Ja, es ist,
und das ist, also weil, ne, der Tag ist so irgendwie so aufgeteilt, klar, es ist schön, ich arbeite zu Hause, wir sehen uns auch immer mal, ich bin irgendwie auch gefühlt immer da, allerdings lassen mein Sohn und meine Frau mich in Ruhe arbeiten, wenn ich denn arbeite, aber so, das ist so die Zeit, die wir gemeinsam haben, tatsächlich Kamin anmachen, im Moment trinken wir abends zusammen Tee, und wenn ich dann mich in Instagram irgendwie verirre, das ist totaler Quatsch. Also ich möchte dann die Zeit genießen. Ich möchte auch irgendwie, wenn schon der Kamin an ist, ins Feuer gucken und möchte wie so ein kleiner Junge fasziniert davon sein, wie jetzt da gerade irgendwie das Holz verbrennt. Oder man guckt irgendwie zusammen, zumindest Fernsehen. Das kann man auch machen. Das macht man dann aber auch gemeinsam. Und sie ist irgendwie, es ist wie so eine Art Sucht für mich gewesen. Ich habe mir dann auch Sachen angeguckt, die mir vielleicht gar nicht gefallen, aber die sind auf der Startseite und ich gucke mir das an. Ja. Ist ja nicht nur so, dass da coole Leute dann was machen, sondern so auch Knallköpfe machen da Sachen.
Also ich glaube auch, das ist mittlerweile so ein Thema, da kann man auch irgendwie abendfüllend drüber reden und es ist...
Also aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist im Moment noch so, dass es mir gut gefällt. Ohne, ich war auch TikTok-mäßig irgendwie krass am Start für ein paar Wochen. Und
die jungen das fasziniert, Leute, wie die da Leute getanzt. Ja, alt für, ne?
Ich weiß, mit wem hast du darüber gesprochen? Da bemerke ich auch direkt bei dir, ich brauche dir jetzt auch nicht versuchen zu erklären. Das ist aber, wenn dieser Algorithmus einmal verstanden hat, was dir gefällt. Ja? Also ich hab TikTok gesagt, jetzt pass mal auf, ich finde das total cool, wenn Leute tanzen zu so kurzen Sequenzen wie. Wer hat das richtig? Nikolas Müller? Nick?
Ja.
Hat das, glaube ich, festgestellt, dass die Sequenzen auch so extrem darauf zugeschnitten sind und so. Man lässt sich da dann verarschen. Aber da tanzen dann Leute, ich finde tanzende Leute total cool. Und zu so einem Beat. Ja, und dann dann schmeißt er mir, ich kann dann eine halbe Stunde lang wischen und immer wieder tanzen Leute, ich denke, die tanzen ja cool. Und da sind dann diese, ist dann dieser, immer derselbe Song drunter, der mir auch gut gefällt. Das hat gut funktioniert. Aber ich habe dann gestern Abend hat meine Frau ein Buch gelesen und ich habe mal wieder in der Zeitschrift geblättert und habe so ein bisschen was über Geier rausgefunden. Ganz interessant. Jedenfalls, dann denke ich mal wieder, das gibt's doch einfach nicht. Das war National Geographic, ich weiß nicht, wie man sagen darf. Da fliegen noch total viele Zeitungen rum, die ich nie irgendwie wirklich ordentlich gelesen habe. Das ist total cool. Und man denkt ja immer, wieso mache ich das nicht öfter? Das gibt's doch einfach nicht. Mhm. Und das war so jetzt der erste Schritt, irgendwie das Handy, dem Handy mal kurz die Grenzen aufzuzeigen. Ja, ich muss ja zum Glück kein Instagram machen, weil das sagte, glaube ich, Till. Wenn man denn dann Künstler ist auf der Bühne, dann muss man das heutzutage machen. Das ist richtig, weil die Leute...
Naja, man hat, was ich ganz gut finde...
Man sollte.
Entschuldigung. Nee, wenn man sich dafür entscheidet. Es genau. bringt halt nichts, sich dafür zu entscheiden ja. und dann das halbherzig zu machen und die ja. ganze Zeit darüber sich auch irgendwie aufzuregen. Weil ja. dann lieber einfach nicht machen. Und sagen, dafür gehe ich den Kompromiss ein, dass es einfach, dass Reichweite bei mir irgendwo anders herkommen muss. Ja, und da gibt es auch tolle Beispiele. Na, ich kenne hier eine ja. Kabarettgruppe aus Münster, die seit Jahren unfassbar erfolgreich unterwegs sind und jedes Jahr 100 Konzerte spielen, also okay. Auf großen Bühnen. Und die haben nicht mal eine Facebook-Seite und gar nichts.
Ah, okay. So. Ja, gut, dass du es jetzt sagst. Weil die Variante...
Das gibt's ja auch. Da muss man halt nur ganz anders arbeiten. Und diese Tatsache, sich für eine Sache entscheiden zu können. Also ich habe den Button, ich kann die App löschen, ich kann posten, ich kann ja. liken. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass da zwar... ein Algorithmus versucht, mich reinzuziehen, hm. aber ich bin immer noch selber an der entscheidenden Position und sage ja oder nein. Und das finde ich eigentlich das Bild, das hilft mir immer ganz gut. Und ich finde, das ist eben auch etwas, was wir wahrscheinlich ja auch der nachfolgenden Generation begleitend in irgendeiner Weise ja vermitteln dürfen. So, wenn es jetzt losgeht, dass dein Sohn das erste Smartphone hat und alles, was da jetzt noch kommen wird, das ist ja was wir uns, glaube ich, noch gar nicht wirklich vorstellen können.
Ja, also ich bin auf jeden Fall pro, nicht, dass es jetzt hier anders klingt. Wir, ja. Also meine Frau als Fotografin ist da sehr, ja, auf Instagram geht es ja auch viel um die bildliche Darstellung, ja nun mal, ne? Twitter habe ich zum Beispiel nie so, war ich nie von abhängig. Aber, also ich sag mal, dieses, das, was ich auf Instagram zeitweise gemacht habe, was mir auch zeitweise Spaß gemacht hat, da bin ich auch immer mit meinem Sohn abgebildet. Der ist nicht geschwärzt oder sonst was. Das ist für mich so, ich möchte jetzt nicht irgendwie meinem Sohn verheimlichen, dass es McDonald's, Instagram und all diese gemeinen Sachen gibt. Ich möchte ihm eher beibringen, dass es das gibt und dass er sich bewusst werden muss, dass das... aber einfach nicht, dass es nicht so wichtig ist, wie es vielleicht genommen wird. Also wenn er sich jetzt selber darstellt, da, und irgendwie ein Problem damit hat, dass nur 100 Leute einen Daumen hochgeben, wenn er da im Batman-Kostüm irgendwie, ich weiß nicht in welchem Alter, irgendwie auf dem Foto ist, ja, dann muss er es lassen, wenn ihn das belastet. Da muss man, glaube ich, schon...
Auch das ist eine Entscheidung, glaube ich, ne?
Aber die Entscheidung soll ja er fällen. Also ich möchte nicht irgendwas vor ihm geheim halten, die Digitalisierung, das ist ja nun mal so. Ist ja Quatsch, auch in der Schule. Also... So, meine Frau und ich, wir achten da nur auf unser eigenes Bauchgefühl. Mhm. Ja, und das sagt zum Beispiel jetzt vielleicht eine Switch, dafür ist es zu früh. Hanno wählt gerne selber Tracks auf und wischt bei Spotify. Meistens bei Italo Brothers hin und her. Und ich weiß nicht warum. Ich habe nicht gesagt, mach das hier irgendwie, jeder Stream zählt oder so. Es ist vielleicht so, aber.
Yeah. So, liebe Freunde, jetzt wissen wir, warum Italo Brothers so viele Klicks auf Spotify haben.
Ja. Ja, er wischt dann da durch und das macht ihm sehr viel Spaß. Ja, soll ich ihm jetzt sagen, nee, hier hast du eine CD, jetzt hör mal CDs und hör mal genau hin. Kann ich ihm später noch sagen. Ihm macht es Spaß, auf Spotify zu wischen.
Intuitiv. War auch ein Wort, was du zu Beginn unseres Gesprächs häufig benutzt hast.
Ja.
Und
ich lasse mich von meiner Intuition immer mehr leiten, muss ich sagen. Aber auch sehr, sehr viel von der Intuition meiner Frau, die sehr gesund ist. Die kommt irgendwie von einem sehr gesunden Ort. Ich, ohne das jetzt ausführen zu wollen, es gibt ganz oft den Moment, wo ich sage, ja komm, wir folgen jetzt mal deinem Gefühl, weil ich habe sehr, sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist jetzt natürlich vor allen Dingen familiär und musikalisch. Musikalisch habe ich eine eigene Intuition entwickelt, habe aber das Konzept, wie ich gerade gesagt habe, ich habe mich da davon gelöst, dass meine Intuition zu dem besseren Ergebnis führt. Und das bessere Ergebnis steht auch wieder in Anführungsstrichen, weil was ist das bessere Ergebnis? Für mich ist es im Moment einfach sehr hilfreich, den Prozess so genussvoll wie möglich zu gestalten. Weil ich glaube, das kommt bei den Leuten an. Also beziehungsweise, das ist ansteckend, sage ich mal. Das geht direkt hier los und geht zum nächsten. Und wenn sich das eben so durchträgt, dann ist der Song hinterher gut. Dann geht es auch zu Hanno und dann geht es auch zu jedem anderen sozusagen. Und das werde ich jetzt einfach noch so lange wie möglich genießen, solange es möglich ist. Denn jetzt glaube ich, jetzt begegnet uns das Business vielleicht nochmal ein, zweimal öfter. Dann geht es auch mal wieder um, man nennt das Song-Plugging, Song-Pitching, ja, wo es dann irgendwie heißt, der und der Künstler sucht, dann muss man vielleicht, da muss man gewisse Künstler auch mal treffen und einbinden, die Egos der Leute sozusagen abholen und irgendwie mitnehmen und so. Das sind dann wieder nochmal so andere Felder. Aber ich
aber ist es nicht ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass man sich selber schon mal irgendwann 1, 2, 3, 4 oder öfter mal eingefangen hat, dass man auch da mit etwas mehr Vertrauen in solche Begegnungen, die ja auch, wo sie einen geschäftlichen Hintergrund haben, auch immer persönlich geprägt sind, dass man da einfach mit einer Sicherheit reingehen kann?
Ja, total. Und das hat mich total verwundert. Hattest du in dem Nebensatz gesagt, das wusste ich gar nicht über dich, dass du gesagt hast, du bist damals, wenn du in die Writings gegangen bist, warst du nervös und wusstest nicht, ob du den Erwartungen desjenigen, der da gerade einen Song sucht, auch gerecht werden kannst.
Ich wollte jedes, wenn mich einer fragt, war mein erster Impuls absagen. Kein Bock drauf. Keine Lust
ja,
auf
und
den
das finde ich
Schaff,
total. Das finde ich total krass.
Das
weil mein erster Impuls bei Writing
ist nicht kokettieren jetzt. Ne?
Ja.
Das ist wirklich, habe ich auch keine Lust, mich jetzt unter Druck zu setzen.
Das ist
trotzdem gemacht, weil ich natürlich auch dachte, ja, mein Gott,
okay.
Irgendwann muss man ja auch machen. So,
ja, ne? Und das ist das Gegenteil für mich gewesen, sozusagen, das ist der genussvolle Prozess. Ich habe überhaupt keinen, ich bin
ich bereue es auch nicht. Null
nervös.
Also ich glaube, dass es tatsächlich auch dazu geführt hat, irgendwann in eine, das ist eben auch immer so Gelassenheit.
Aber die Gelassenheit hast du jetzt und die hast du vor allen Dingen schon immer auf der Bühne als Musikspielender gehabt, oder? Also diese Nervosität, die ich in Berlin hatte mit übergeben, die hättest du, glaube ich, nicht gehabt.
Ja, kann ich jetzt nicht so verallgemeinern. Dann, wenn ich das Gefühl habe, ich darf sehr bei mir sein und muss nicht einer Sache entsprechen, die jetzt hier gebucht ist. Dann kann ich da tatsächlich, nicht ohne Nervosität, aber mit einer im positivsten Sinne Lampenfieber, freudigen Erwartungen, Adrenalin, sehr, sehr so wie das, ja, wenn man die ersten Auftritte mit der Schülerband hat, da war man ja auch nervös, aber es war ja nicht so, dass man das alles ganz schrecklich fand und dachte, nein, ich bin hier weg, ich halte das nicht aus. Okay, ich nicht. So,
genau.
Sondern es war eher so dieses, ja, mal gucken, was sie sagen und dann spielt ja noch eine andere Schülerband und komm, denen zeigen wir mal, dass wir besser sind. Also so dieses Übliche jetzt, nicht übertrieben, aber im Grunde schwang das aber in so einem euphorischen Lampenfieber-Ding. Ist durchaus was ich sehr... was ich mir schon wünsche, so fürs Arbeiten.
Ja.
Und was ich auch durchaus, auch vor allen Dingen jetzt in diesem Podcast-Format, echt kennengelernt habe und öfter wahrnehmen durfte, ja.
Geil. Weil also ich meine, du hast ja wirklich viele, meiner Meinung nach, auch sehr gute und passende Ideen auch schon gehabt, du hast auch tatsächlich schon viel ausprobiert, so wie ich auch. der Podcast fühlt sich sehr angekommen an für mich, weshalb ich ihn inhaliere. Ja, also Stichwort authentisch, ja, ist immer, man muss da nichts dazu erfinden, man muss es noch nicht mal erklären. Also
ja, ne? Also ich glaube dann, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man da vielleicht nicht unbedingt direkt die Früchte in den Himmel, oder wie heißt das, die in den Himmel wachsen oder dass es alles wie von selber geht, sondern dass man sich darüber im Klaren ist, so, dass es ein Prozess ist. Und das ist eben der Unterschied. Und es bleibt für immer, finde ich, diese Definition zwischen ich muss da den Kühlschrank von füllen, von dem, was ich da mache. Wie viele Kompromisse rechts und links gehe ich dafür ein und wie viel von einem Ursprungstraum von einer Romantik, die auch durchaus mal verklärt sein darf, aber in den richtigen Momenten auch wieder eine Klarheit kriegt.
Ja.
Wie viel brauche ich dafür, um im Reinen so zu schwingen mit mir und der Welt?
Ja.
Ich hoffe, ich habe es nicht zu blumig gesagt. Aber nee, ich denke, da ähneln wir beiden uns, glaube ich, sehr.
Ja, es ist nicht eine... ich bin ja auf der Suche immer nach einem Mischgeschäft so ein bisschen, ne, wo die Mischung für mich stimmt. Ich habe herausgefunden, dass diese die Sache, mit der ich sozusagen meine Dinge, alltäglichen Dinge bezahle, quasi die, die gehen schnell, fallen mir leicht. So, und die, der ganze Kram, den ich sonst auch immer gemacht habe, der mir nicht leicht fällt. Eine, so das, was das Management die ganze Zeit macht, zum Beispiel auch einfach mal cool zu bleiben, zu sagen, warten wir mal ab, kann ich nicht. Also wenn ich jetzt denke, ich müsste einen Song verdealen, dann muss das heute, jetzt noch, ich muss jetzt den Song verdealen. Wenn ich das nicht aus der Hand geben würde, würde ich durchdrehen. Also das Gute ist, ich gebe den Song also in die anderen Hände und dann ist mir das Tempo sozusagen egal. Natürlich frage ich irgendwann mal nach oder so und sage, hat sich irgendwas ergeben, aber das ist dann weg. Das ist nicht mehr mein, ich bin einfach nur sozusagen, ich muss am nächsten Morgen wieder 2 Stunden, ich will gar nicht sagen konzentriert, inspiriert mit meinem Instrument die eine Sache fokussieren. Und dann passieren wieder die Dinge, die ich gut kann. Und wenn ich damit fertig bin, dann kann ich die Steuer machen, dann kann ich irgendwie Rechnung überweisen. Ich mache bei uns auch so ein bisschen die Buchhaltung. Ja, auch nur deshalb, weil es, glaube ich, von den anderen dreien keiner jetzt unbedingt besser könnte oder lieber wollen würde oder irgendwie sowas. So, das mache ich dann hinterher. Das mache ich nicht als erstes. Also ich kümmere mich als erstes um die tollen Sachen, die mir Spaß machen. Und danach mache ich alles, was anfällt. Und wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, was ich ja gerne mache, im Moment zwar online, aber dann in der Zeit zum Beispiel muss ich ja auch nicht konzentriert auf meinen Sohn oder auf meine Frau oder auf sonst was sein, dann fahre ich irgendwie los und wenn dann höre ich mir auch Demos an, die kommen oder irgendwelche, wir nennen es immer Ping-Pongs, ja, dann kommt irgendwie, dann hat er den Text nochmal verändert, dann gucke ich drauf und sage, ja, finde ich besser oder finde ich schlechter oder wie wäre es damit oder keine Ahnung. Das ist in dem Ohr, wenn ich im Wald bin und dir dann mal eine Nachricht draufquatsche, dann ich bin
sehr
dann,
schön immer übrigens.
Ich bin dann auch immer, ich mache das dann gerade im Wald, weil ich dann denke ich an die schönen Dinge, wenn ich im Wald bin. Ja, oh, und die stressigen Themen, also ich nehme nicht mein Handy raus und überlege mir, wie lösen wir jetzt dieses Problem. Nee, das mache ich dann wieder morgens.
Ehrt mich sehr.
Morgens als zweites. Also von daher, es hat sich
auch
so
auch was uns verbindet, ne? Haben wir früher auch noch nicht so viel drüber gesprochen, aber Natur, Wald und die Kraft da irgendwie
Wahnsinn.
Sich zu verwurzeln, zu erden, ist schon echt krass.
Ne? Ich habe das mal kurz vergessen, ne? Oder beziehungsweise habe mir die Zeit nicht genommen, ja, der Klassiker.
Auch so
da wir aber auch einen Hund haben, ergibt das halt doppelt Sinn, weil es ist ja ein Wilma, das ist ein Studiohund von mir. Also es ist ein Studiohund von mir, Quatsch, ich war jetzt gerade abgelenkt. Wilma ist unser Familienhund und sie ist gerne und oft mit im Studio tagsüber. Ja. Aber sie guckt mich dann auch immer so an wie, jetzt nicht Bock in den Wald?
Ja,
und dann denke ich, ja,
dieser leicht
ja, klar. Und dann auch dann ist es, muss ich das, was ich meine, tun zu müssen, ist es wirklich so, dass ich das tun muss? Muss das jetzt wirklich jetzt fertig werden? Die Antwort ist eigentlich immer nein. Ne? Und wenn,
ja, aber alleine das hinzukriegen, da mal ganz kurz rauszutreten, so kurz mal einen Schritt zurückzugehen und sagen, warte mal, ich komme noch mal eben neu rein,
ja.
Ich guck mal das mal ganz kurz von außen an. Nee.
Aber man kann es ja einfach mal ausprobieren. Weil, also das ist mir tatsächlich, ja, passiert mir sehr selten. Chris.
Also ich meine, das ist sehr zeitgemäß.
Ja, nein, absolut. Ja, also, aber vielleicht auch, also für mich jedenfalls notwendig, weil ich dir, wie ich gerade erzählte, weil es eben diese wichtigen Dinge, die sind bei mir in der Familie sozusagen, also das, was um mich herum passiert und alles, was da irgendwie Schaden anrichten könnte, halte ich ganz, also so weit wie möglich fern. Und wenn es denn dann doch mal notwendig ist, ja, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, Hanno, Uschi, ich muss jetzt mal eben dies und das machen, das ist jetzt wichtig.
Ja. Darf ich dich zitieren, Chris? Es war herrlich. Zu Beginn unseres Gesprächs sagte ich, ich muss noch mal so ein bisschen Hard Facts recherchieren, was so die aktuellen Erfolgszahlen von Italo Brothers angeht. Und kamst du wieder rein und sagtest, ja, so 3,5 Millionen monatliche Hörer, Summer Air 240 Millionen Klicks. Ich guck da ab und zu mal rein, ob noch so alles in Ordnung ist. Das fand ich total gut. Einfach der Hausmeister guckt mal eben kurz, ob da bei Spotify noch alles in Ordnung ist. So, Jungs, läuft noch. Weitermachen.
Ja, weitermachen.
Nicht durchdrehen. Ja. Gelassenheit. Weitermachen. Finde ich sehr gut. Ich sortiere gerade mein Archiv der Songs der letzten 15 Jahre.
Du nanntest es, glaube ich, Inventur.
Ja, sehr viele Schnittstellen mit Liedern und Ideen und kreativen Auswüchsen, die wir auch zusammen bearbeitet haben. Mhm. Wir werden uns mal hinsetzen und werden unseren kleinen Backkatalog mal aufarbeiten und uns vielleicht, so nennt man das nicht, Cherry-Picking, uns mal so die kleinen Köstlichkeiten nochmal rausnehmen und vielleicht...
Und da was draus tüfteln. Das in die heutige Zeit bringen. Ja, ohne Quatsch, das wäre wirklich total...
Ja, habe ich häufig dran gedacht in den letzten Tagen, als ich so sortiert habe.
Ja, jetzt hättest du fast ein paar Namen gesagt. Das habe ich übrigens gerade auch, ich habe gerade noch mit jemandem aus der Branche telefoniert oder gewhatsappt, den ich lange nicht getroffen hatte. Namen sage ich dir gleich mal, wirst du auf jeden Fall grinsen. Ist jetzt, und dann war ich direkt wieder in dieser Zeit. Also so wie du jetzt gerade, du hast gerade auch ein, zwei Namen gesagt, die ich jetzt auch nicht nochmal nenne, aber das ist dann so direkt, es kommen diese Emotionen hoch, und bei diesen Emotionen muss ich mal so ein bisschen grinsen, weil das auch eine verrückte Welt ist, wo ich heute als 40-Jähriger sage, das war so eine Zeit. Ich gehe da jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwie hin zurück und sag Hallo. Und dann gehe ich wieder. So wie ich das mit den Großstädten jetzt gemacht habe. Ne? In Berlin übrigens auch, wenn ich da jetzt hinfahre, ist es für mich aus jetziger Sicht auch so, komm, weißt du, dann einfach Zug fahren. Ist ja schon mal interessant. Kann man nämlich Leute beobachten. dann durch die Stadt latschen. Mal die Luft atmen. Und es ist nicht mehr so, dass ich mich dagegen wehre. Es müsste nur in einem Verhältnis, es müsste ein gesundes Verhältnis sein. Dann mache ich das vielleicht dreimal im Jahr. Das, dann finde ich das gut und dann nehme ich da auch was mit. Und den Rest der Zeit fände ich das toll, und so wird es wohl auch sein, dass wir mit den Leuten, mit denen wir jetzt gut schreiben können, wo so ein blindes Verständnis sich eingestellt hat. Man hat ja fast das Gefühl, wir sind Freunde, wir können jetzt, lad euch zum nächsten Geburtstag ein, wenn es wieder möglich ist, dass man mit denen auch einfach online weiterschreibt. Weil wenn ich nach London fliegen müsste, um einen Song zu schreiben, den wir 2 Stunden fertig haben, weil wir die Hook vorbereitet haben, dann bin ich ja nur mit Fliegen und Reisen beschäftigt, was mir nicht gefällt. Ich komme dann da eher irgendwie gerädert an, und die Strecke muss man jetzt nicht mehr zurücklegen. Gerne kann man jetzt einfach in Zukunft sagen, die Jungs machen das wahnsinnig gerne online, und hoffentlich kann man da auch sagen, sie machen es gut. Das gilt es ja noch zu beweisen, weil es müsste ja jetzt auch sozusagen bei den Leuten ankommen. Im Moment gefällt es ja nur uns. Ne? Aber das wäre natürlich, und deshalb, da fühle ich mich dann jetzt sehr angekommen. Ich muss eigentlich gar keine Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, die wirklich dazu führen würden, dass mein Energiekonto erstmal leer ist, bis ich da ankomme. Wenn ich also wirklich... Weil ich fliege ja dann mit 80 Leuten im Flugzeug. Und wie du schon gesagt hast, bis dahin habe ich mir aber auch alle angeguckt. Ich kann dir hinterher sagen, wer wo gesessen hat, welches Kind geweint hat oder so. Ich kann da nicht einfach sitzen und irgendwie einen Film gucken und einpennen, während das Flugzeug startet oder landet oder sonst was. Das kriege ich nicht hin. Das kann ich noch so gut üben. Das würde mich... Ich kann das aber durchaus machen, mal als Abenteuer, und kann hinterher sagen, boah, jetzt habe ich mal echt was Verrücktes erlebt. Also einfach so als... Vielleicht als Abwechslung. Aber Leute, die das, ich meine, Matthias, unser Sänger, der macht das ja ständig. Der kommt mit wenig Schlaf aus und fliegt und macht. Und dafür bewundere ich ihn.
Aber auch. Chris, wir kommen jetzt auch in so ein Alter, wo wir uns ein paar Sachen auch nicht mehr beweisen müssen.
ohne Quatsch, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ich das dann auch bestenfalls nicht mehr tun muss, indem ich meinen Ort verlasse. Also weißt du, indem ich kann zu Hause im
Aber du darfst den Ort ruhig, das, in Zukunft auch öfter mal, oder zumindest vielleicht ab und zu mal verlassen, damit wir uns mal einfach wiedersehen. Beziehungsweise wir uns ein wenig bewegen aufeinander zu. Es hat mir große Freude gemacht. Ja, es war wirklich eine Reise in die Vergangenheit. Und es für mich ein sehr, sehr ein spannendes Bild, wie das jetzt so gerade so läuft in diesem Musikgeschäft, wo mir vielleicht so die ganz aktuellen Einblicke ganz persönlich auch fehlen. Insofern danke ich dir da sehr für die kleine Nachhilfestunde.
Ja, sehr gerne. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben gefühlt haben wir gerade erst angefangen. Jetzt gleich.
Ich sage es immer dazu, es ist erst die erste Folge. Es kann immer die zweite Folge noch geben.
Auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier zwischendurch nochmal zusammensetzen.
Wir daten uns ab.
Das ganze Ding hat mir so gut gefallen.
Schön.
Vielen Dank.
Chris, vielen Dank für deine Offenheit und das war schon wieder. Was heißt schon wieder? 3 Fragen von Elvis mit der bisher absolut, das kann ich so mit Sicherheit sagen, längsten Folge. Und ja, es ist ein Suchen und Finden und eine große Freude, dieses Format weiterzumachen. Das kann ich von meiner Seite aus sagen und danke allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, dass sie dieses Experiment mitmachen. Denn vielleicht ist es ein kurzes, knackiges Gespräch oder ein Gespräch, was ein bisschen ausufert. Aber ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen, die ich bekomme, wenn es so ein bisschen heißt, ach, man war so dabei, wie ihr euch einfach so zum Quatschen getroffen habt. Und ich habe das Gefühl, dass auch das 3 Fragen von Elvis ist. Und immer wenn ich so ein bisschen mit Jogginghose am Küchentisch sitze und eine Podcast-Folge aufbereite, so ein bisschen zusammenschneide und sie dann hochlade, ist immer noch ein bisschen aufgeregt. Und meine Kinder verstehen jetzt auch ein bisschen mehr, was ich so mache. Weil sie sehen mich natürlich dann, wenn ich mit dem Kopfhörer, wie gesagt, am Küchentisch zwischen Brötchen und Marmeladengläsern an diesem Podcast arbeite. Ich danke euch sehr für Kritik, Anmerkungen und Fragen, die ihr mir weiterhin bitte schickt unter 3fragen@janlöchel.de. Es ist immer schön, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren könnte. Natürlich hilft auch immer eine Bewertung bei iTunes. Das muss ich euch nicht sagen, aber das ist natürlich alleine euch überlassen. Ich danke euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für die Geduld und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt 3 Fragen von Elvis.